liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Podemos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Ant.
Und dem Mitch. Hallo.
Hallo Mitch, was hast du denn da wieder am Rascheln?
Ich denn ja? Hallo, hallo Jan, hallo Henry, was machst du denn da?
Ist das also hier etwa ein Lego-Podcast?
Ja, heute, also ab und zu ist es ja ein Lego-Podcast, aber heute ist nur ein klein bisschen ein Lego-Podcast. Manchmal ist es ja auch ein KI-Podcast und heute ist es in Teilen auch ein Lego- und KI-Podcast. Dafür brauche ich aber ein paar Lego-Steine und die befreie ich gerade. Also ich befreie gerade eine Bauplatte, wo schon seit bestimmt einigen Jahren hier so Mosaike drauf gebaut waren von kleinen 1x2 und 1x1. Plättchen, denn wir brauchen gleich eine Bauplatte, 2x2, 2x1 und 1x1 Bausteine.
Das wird ja interessant. Du hast einen neuen Bauplan.
Ja, so einen rudimentären Bauplan, den werden wir uns gleich mal angucken.
Holla die Waldfee. Schön. Ja, aber bevor wir das machen, müssen wir was trinken, die Stimme ölen. Und da habe ich heute das Sünnermalz aus der Kölschbrauerei Sünner hier am Hals.
Ist das denn die Möglichkeit aus der Sünnerbrauerei? Ist die denn von der Schelsig oder ist die von
das ist anderes rheinische Seite? Ja, das ist Schelsig, glaube ich. Ja. Und wurde auch letztens, glaube ich, von irgendjemandem aufgekauft und ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Da steht aber noch irgendwie Sünder-Tradition drauf, weißt du? Ja, das verrät schon alles. Du hast ja letztens auch so ein Borsigplatzbier gehabt, was ich entlarvt habe als gebraut in Berlin.
Ach so, ja, genau, das war irgendwie so ein Brauer, wie heißt das hier?
Brudock.
Aber hatte was mit Borussia zu tun, ne?
Irgendwie. Borussia, ja. Aber ich bin Schalker.
Das können wir hier gar nicht vertiefen. Ich möchte einfach hier schnell das abkürzen und zeigen, dass ich hier nicht so was Exotisches habe wie du, sondern mal wieder was Übliches, ein Weißbier aus der Paulaner Brauerei aus Minga. Es hat diesmal 0,0%. Es gibt ja alkoholfrei in verschiedenen Graden. Also das ist nicht nur alkoholfrei, das ist sogar das 0,0 alkoholfrei. Sehr gesund, sehr esoterisch. Isotonisch wollte ich sagen.
Ja, ja.
Und
meins ist sehr süß, also esoterisch, ja. Esoterisch mit Süße.
Ich packe hier
Kohlenhydrate, 9,3 Gramm pro 100, davon 8,6 Gramm Zucker.
Ja, aber gut, mit dem Zucker ist ja...
Ja, wenn du Malzbier nicht zuckerst, dann wird das ganz schön bitter. Und das mögen dann die kleinen Kinder nicht mehr.
Die kleinen Kinder. Ich glaube, das ist nicht die Zielgruppe.
Nö?
Malzbier. Das ist Malzbier. Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Das ist ein richtiges, also so ein
richtiges? Das ist ein Sünnermalz. Malzbier.
Ah, das ist sehr süß, ja.
Ja, ohne Scheiß. Was macht man denn heute?
Wir haben heute mal zur Abwechslung, könnte ein bisschen unstrukturiert und chaotisch werden, also ganz anders als sonst. Nein. Aber wir haben mal so viele Sachen, die wir nochmal aufwärmen möchten, also das, was wir normalerweise in den Follow-ups tun, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir mal ein Follow-up Deluxe. Also ist, keine Angst, es wird nicht zu viel, aber wir kennen uns ja, wenn wir einfach mal ins Plaudern kommen, dann wird die Follow-ups, die ziehen sich dann schon mal und bevor wir mit dem richtigen Thema dann anfangen, haben wir schon eigentlich eine gute Sendung oder eine Episode schon mit Follow-ups gefüllt, was die Zeit angeht. Deswegen haben wir uns diesmal gedacht, ja gut, wir haben so viele Follow-ups, machen wir gar kein Bohai um so ein Thema, machen wir beim nächsten Mal wieder so ein richtig schönes Thema. Da brauchen wir dann auch nicht so viele Follow-ups, weil dann hätten wir ja nur Follow-ups zu den Follow-ups. Da kommen dann, glaube ich, nicht mehr so viele. Ne?
Genau, also ich glaube, das hatten wir auch damals bei der ersten Follow-ups Deluxe gesagt, so einmal pro Jahr kann man das machen. Ne, das staut sich ja irgendwann was auf über die ganzen Folgen, die wir hier machen. Und dann kann man das tatsächlich mal gebündelt raushauen. Und diesmal so ein bisschen so als ein Kessel Buntes. Ne? Wer kennt es nicht? Ein bisschen Show, ein bisschen Glamour und ganz viele tollen Themen. Also
ein Kessel Buntes, das war doch so eine Show aus der DDR, oder?
Was? Ja, DDR war das nicht so eine Fernsehshow und Lippert und so. Muss man jetzt nicht aufwärmen, das kennen die kleinen Kinder nicht mehr.
Aber die vielen, die zuhören, ja.
Nochmal zum Thema. Wir haben heute also kein neues Thema, aber das, wenn ihr den Podcast richtig gelesen habt, solltet ihr jetzt auch nicht enttäuscht sein.
Nein.
Aber für alle Fans, also wenn das die erste Folge ist, die ihr hört vom Podemos, macht sofort aus und sucht euch eine der Lieblingsfolgen der Alten und dann kommt wieder. und hört die nochmal. Weil sonst macht die keinen Sinn. Ich finde, das ist wir kommen zu sehr vielen Themen zurück und dann macht das so richtig Spaß, hier nochmal einzusteigen und
aber ich auf denke den auch, Stand ja, zu kommen. Man kann das auch trotzdem hören, ohne vorher eine andere Folge gehört zu haben. Und da kriegt man richtig Appetit auf die alten Folgen.
Ja, ja, ja. Aber ich wollte jetzt mal so einen Bogen spannen und das genauso machen wie die Zeit Online und Zeitmagazin Chefredakteure in der Sendung, wo sie das Bündel gemacht haben von allen A- oder B-Spielen bis zu dem Zeitpunkt und dann gesagt haben, wenn sie noch nie alles gesagt gehört haben, machen sie hier aus und hören mal die anderen Folgen und dann kommen sie wieder.
Ja, das macht in dem Zusammenhang ja auch Sinn, ja.
Mhm. Genau. Aber wie komme ich jetzt auf A oder B? Ich weiß es nicht.
Ist das auch später. Ist das auch eine Art von Follow-up? Ich weiß es nicht.
Gucken wir mal. Ja, Mitch, du warst auf dem Konzert.
Ja, das ist verknüpft mit einem anderen Follow-up, was wir hier haben, denn wir sind ja auch irgendwie jedes Jahr mit dem ESC zugange. Ne? Der ist schon jetzt, also eigentlich spricht da schon keiner mehr drüber, deswegen wird das gleich.
Nur wir, Nachlese. Doch,
nur wir, genau. Wir haben vorher keine Sendung gehabt, ne? So ganz aktuell, und deswegen müssen wir jetzt die Nachlese so 2 Wochen später oder so machen, wo jetzt eigentlich schon kein Mensch mehr darüber spricht, aber egal, machen wir trotzdem. Und da muss ich auch direkt sagen, dieses Jahr kam ich nicht dazu, den ESC live am Fernsehen zu verfolgen.
Ich schon.
Ich habe zwar die, ne, du schon.
Ja, ja.
Du, ich habe
mit Jan und Olli.
Vorentscheide.
Mit Österreich-Ausgabe.
Ach so, ja.
Über die App. Okay.
Ja. Nee, ich habe zwar die beiden, nicht die Vorentscheide, sondern die Halbfinals geguckt. Ne? Deswegen habe ich eigentlich schon alle Acts und auch diese Inszenierung ja gesehen. So, ne? Und die Moderatorinnen habe ich auch gesehen. Ne?
Du solltest die Halbfinals machen, das Finale, so ist es aufgeteilt. Wir haben nie drüber gesprochen, aber so ist es gemacht worden.
Ja, richtig, das war auch so geplant
eigentlich. Ja, ja, ich wollte die Halbfinals gar nicht schauen.
Nee. Ja, und dann bin ich ja schon lange, hatte ich ja schon diese Konzertkarte für ein Gig von Holly Johnson. Wir haben ja vor einiger Zeit 40 Jahre Frankie Goes to Hollywood Pleasure Dome, Welcome to the Pleasure Dome Album gefeiert. Ne? Das war, was Anne gerade meinte. Hört rein in die Episode. Hast du es vor dir? Welche vor der Episode
ist? 2 Klicks entfernt. Geht mal weiter und tu so, als soll das so.
Lass ja ruhig die Zeit. Also, ja, hier.
Also, Welcome to the Pleasure Dome.
Boom.
Das war die 49.
Ja, jetzt sind wir bei der 56, ist schon ein bisschen was passiert seitdem, war aber auch letztes Jahr schon die 40 Jahre Feier. Trotzdem ging Herr Holly Johnson, seines Zeichens der ehemalige Sänger von Frankie Goes to Hollywood, aber hört ihn, ne, wenn er das nicht alles wisst, dann hört ihn unsere Frankie Goes to Hollywood Episode 1949.
Wie heißt es? ja, Bundesrepublik gegründet und so, Grundgesetz.
Großartig. Ja, auch so viele.
Am 23. Mai.
Jubiläen. Ja, hört da nochmal rein. Und muss sagen.
Aber nicht nur, im Moment, bevor du es sagst, nicht nur in die 49, sondern auch in die 43 reinhören, weil da ging es ja um Blast
von Holly Johnson. Richtig. Ja, also haben wir schon beide Episoden, die wichtig sind, also die beiden Alben, die auch wichtig waren für dieses Konzert. Denn klar, er hat, was macht man? Er kommt einfach mal so auf Tour, weil wahrscheinlich das Geld so langsam auch mal knapp wird und was soll man machen, ne? Aber er hat wahrscheinlich auch noch Spaß mit, weiß ich, knapp 70 Jahren nochmal auf die Bühne zu gehen, eine kleine Europa-Tour zu machen und in Städten in der Nähe von mir zu spielen, zum Beispiel in Bochum. Also das war natürlich die einzige Stadt in der Nähe, deswegen habe ich mir diese auch ausgesucht. In Bochum im Ruhrkongress habe ich schon zweimal andere Konzerte dort gesehen und es ist eigentlich schön, es ist eine kompakte Halle mit einem sehr begrenzten Stehbereich und der Rest ist bestuhlt, geht halt so ein bisschen aufwärts.
Aus der Redaktion wird, Schattenredaktion wird mal gerade gefunkt, dass Holly Johnson erst 65 ist.
Und Holding. Ich habe ihn, glaube ich, mit dem anderen hier verwechselt, über die wir auch mal reden hier, von den Pet Shop Boys, ne? Die sind schon ein bisschen älter. Genau. Klar, 65, aber für 65 war auch noch gut bei Stimme, also kann man nichts anderes sagen. Er hat das Ganze in dem Zeichen, unter das Zeichen 40 Jahre Frankie Goes to Hollywood. 40 Jahre, Welcome to the Pleasure Dome gestellt. Und da fragte man sich natürlich, wie zelebriert er das? Spielt er, was manche Bands ja auch machen, das ganze Album am Stück? Ne? Oder ein paar Häppchen daraus und ein paar andere Häppchen aus anderen Frankie Goes to Hollywood Alben, aber es gibt ja nur ein anderes Liverpool. Insgesamt hatten die 7 Singles. Spielt er alle Singles? Davon bin ich mal ausgegangen. Gibt es noch Überraschungen? Gibt es was aus seinem Soloalbum Blast, ne, das erste Album nach Frankie Goes to Hollywood von 1990, wenn ich mich nicht irre, aber hört nochmal in den Podcast rein, könnte auch 89 gewesen sein, 89 war es, glaube ich. Und oder auch noch neuere Stücke, die ich nicht kenne und vielleicht auch gar nicht kennen will, weil ich glaube, alles, was er danach veröffentlicht hat, hier und da mal kleckerweise vor ein paar Jahren auch nochmal ein Soloalbum. Aber ich glaube, das ist eher unter die Kategorie recht belangloser Pop einzuordnen. Nee, ich glaube, die Leute, die da hingegangen sind, die wollten schon die Originale hören und ich muss sagen, ich habe ihn vorher auch noch nie live gesehen, wann auch, wie auch, macht sich ja rar und damals, als Frank Goes to Hollywood am Start waren, war ich noch zu klein und ja, deswegen habe ich mich gefreut, mal diese Gelegenheit zu haben, ne? Und dann hat es sich so herausgestellt, dass er eine recht, im Vergleich zu ihm, glaube ich, junge Begleitband dabei hatte. Ich werde in den Shownotes mal einen YouTube-Link, eine Aufzeichnung von vor 2 Jahren, ein gestreamtes Konzert, deswegen auch gute Qualität, mit der gleichen Band. Ich habe das vorher schon mal reingeschaut und dachte, oh Mann, die können aber was, ne? Das ist eine amtliche, solide, wirklich aus versierten Musikern und einer Musikerin bestehenden Begleitband. Hab daraus gehört, aus diesen Ansagen auf dem Video, dass der Bassist, der auch der Bandleader ist und der Arrangeur, ne, also Musical Director, also das Ganze, ne, wenn es schon einen Musical Director gibt, ist das schon sehr professionell. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so abgeht in solchen Konstellationen, dass diese Band eine Zeit lang probt und die Arrangements ausfeilt ohne Ende und irgendwann gegen Ende der Proben, wenn alles steht, der Grand Senior dann dazukommt und sich das quasi und das alles abnimmt und mit der Band dann zusammen auch noch ein bisschen probt, ne? Aber wahrscheinlich ist das so separat voneinander abgegangen. Es gab ein Background-Einspielungs-Screen mit passenden neuen Animationen, teilweise ein bisschen auch KI generiert, teilweise mit alten Videos von Frankie Goes to Hollywood so ein bisschen untermalt. Also man hat auch wirklich was Schönes fürs Auge zu sehen bekommen. Also guter Sound, gute Stimmung, trotz sehr, also überwiegend sitzende Menschen, überwiegend auch sogar ein bisschen älter als ich noch. Das sollte es auch geben. Ja, und dann geht's Konzert los. Ich habe mal hier die Setlist verlinkt. Na, vielleicht klickst du die mal an, damit man nicht nur meine hübsche Stimme hört, sondern dass du auch mal was dazu sagen kannst. Hättest du es so erwartet?
Ich habe Fragen dazu. Aber natürlich mache ich die Setlist von dem wunderbaren Dienst Setlist FM, wo ich meine komplette, fast komplette Konzerthistorie hinterlegt habe in einem Account. Was ganz schön ist, wenn man auch weiß, welche Songs man am häufigsten gehört hat. Also Platz 1 ist übrigens Editors, ne? Mit den meisten Auftritten, die wir gesehen haben, Festivals,
das bei mir wahrscheinlich auch,
Konzerte. Ja. Und ja, die Setlist zeigt ganz deutlich, dass wir erstmal 5 Songs von Frankie Goes to Hollywood haben. Welcome, natürlich am Anfang, ne? Welcome to the Pleasure Dome.
Dazu muss man sagen, sie haben die volle Albumversion gespielt.
Wow.
Die 13-minütige A-Seite. Mit Intro, ne, und all diesen kleinen Instrumentalteilen vorher, sodass es genug Zeit war, sich auf die Ankunft des Grand Seigneurs vorzubereiten, der dann zur ersten Strophe, die dann noch ungefähr 5 Minuten einsetzt, oder ich weiß nicht, so ungefähr gefühlt, dann auch vom Seitenrand und unter tosenden Applaus die Bühne betrat.
Ja, herrlich, sehr herrlich.
The Animals are winding me up.
Ja, ja, ja. Wollen wir jetzt jeden Song durchgehen oder soll ich mir noch ein paar rauspicken, wo ich denke, darüber sollten wir nochmal sprechen?
Da sind ja nicht so viele. Also ich meine,
das sind ja nur Songs. 15 plus eine Zugabe, die man schon fast erraten könnte.
Richtig.
Dann geht es weiter mit Black Knight, White Light.
Ja, fand ich interessant. Das ist einer von den Songs auf der dritten oder vierten, ich glaube vierten Seite des Albums.
Ja.
Ein etwas ruhigerer Song, den ich auch sehr mag. Räumt mal rein, habe ich, glaube ich, damals auch gesagt. Fand ich interessant, dass der auch gespielt wurde. Klang live wirklich gut.
Schön. Dann ging es weiter mit Rage Hard.
Ja, ja, genau. Ne? Von dem Liverpool-Album. Ein Kult-Song.
Auch eine Single, ne? Die habe ich auch hier. Genau. Ich habe von denen ja nur die Singles, die 7 Singles irgendwie hier im Schrank stehen. Von irgendwann mal immer so auf dem Trödelmarkt zusammengestellt. Anfang
genau,
der
die
90er.
Waren ja auch sehr erfolgreich, deswegen gibt es die auch zuhauf.
Ja, 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 ja. Da musste man auch nicht 50 Cent oder so, Pfennig, haben wir noch gezahlt damals. Happy High war Song 4.
Ja, kennst du den? Kannst du damit was anfangen? Vielleicht nee. Was sagen? Also, es ist eine der beiden B-Seiten der Single, also hast du auch dementsprechend.
Aha, ja.
von Welcome to the Pleasure Dome, der vierten Single-Veröffentlichung, also der letzten aus. Und ja, das ist so eine Art EP, ne? Das sind zwei Songs, Get It On, eine Coverversion, und Happy High auf der Rückseite. So gesehen eine Überraschung, dass er auch eine Folge aus Hollywood B-Seite gespielt hat. Für mich jetzt ein eher, ja, ich sag mal, nicht so relevanter Song. Ist ein ganz netter, vor sich hin plätschender. Da geht's, ich glaube auch, in dem Video ging es um Diversität, ne? Das war beim auch sehr, sehr wichtig, ne? Das auch als Thema dort immer mal wieder zu propagieren.
Verstehe. Beim nächsten wird es so ein bisschen sentimental, würde ich sagen. Der Titel lässt es vermuten. Wish, Klammer auf, The Lads Were Here.
Ja, der heißt aber schon so, er hieß schon so, als die Lads noch da waren. Mhm. Also die Lads sind ja die drei Musiker von Frankie Goes to Hollywood. Ne? Peter O'Toole, Brian Nash und Mark Zuckerberg. Nein. Also der Drummer, der Bassist und der Gitarrist, ne? Und ja, Wish ist so ein etwas wilderer Song, der aus diesen ersten, den rohen Frankie Goes to Hollywood Sound, wie man auch von den Demos kennt, ne? Wenn man die sich Demos anhört, ich verweise auf die Episode. Ja, der kam live wirklich gut, ne? Also so richtig energetisch. Also auch da, ne? Wir haben noch nicht so viele Hits, aber interessante Songs. So am Anfang, wo man merkt, ja, die wollen wahrscheinlich noch nicht so alles direkt verpulvern, sondern so ein bisschen. Ja, vorbereiten, ne, auf das, was da noch kommt. War vielleicht auch das zur Begründung, warum nicht das ganze Album gespielt wurde am Stück, weil einerseits da viele Füller drauf sind auf den letzten beiden Seiten, die vielleicht sich für live gar nicht so gut eignen, wie zum Beispiel diese Instrumentalballade Ballad of 32 mit dem Gestöhne, ne, am Ende. Da singt Holly Johnson ja gar nicht, warum sollte man das von der Begleitband alleine hören wollen, ne? Die ja gar nicht mit Frankie Goes to Hollywood was zu tun haben. Und The Way, San Jose, ne, diese fast schlagerhafte Coverversion, das könnte ich mir live auch nicht so als der Bringer vorstellen. Und natürlich hätten die nach drei Songs schon die großen Hits verballert, ne?
Ja. Das, die kommen natürlich alle noch.
Kommen noch, ja.
Aber bevor wir zu den Frank Goes to Hollywood Song Hits kommen, reißen wir jetzt mal ganz schnell die Blast Era ab.
Ja.
So, und like, ratatatatat, Americanos, Atomic City, Heaven's Here, Opala. Das ist nicht so gewollt. Also, Heaven's Here und Love Train.
Ja, alle vier Singles aus Blast.
Ja.
Kam live gut an. Heaven's Here war so ein Getränkehol-Song.
Oh je.
Und,
kam da Martin Gore nach vorne mit der Gitarre.
Martin Gore kommt mit der Gitarre beim Getränk geholt.
Ja, das ist doch so ein Pinkelgehen-Song. Der Moment, wenn die Ballade
wenn das Mitte, die Mitte des Konzertes erreicht ist. Naja, bei der Depeche Mode haben wir es auch mal wieder erwähnt. Ja. Ja, muss man nicht viel dazu sagen. Ich fand Atomic City, das ist auch von einer meiner Lieblingssongs von das ist noch meist der Frankie Goes to Hollywood klingt, ne? Von Holly Johnson Solo. Man merkt schon, da ist ein kleiner Stilbruch natürlich, ne, zwischen seinen Solo-Sachen, die sehr poppig sind, und den noch etwas härteren, ne, so Rage Hard von Frankie Goes to Hollywood.
Americanos.
Ja, da muss man natürlich auch sagen, die Begleitband hat auch einen Multi-Instrumentalisten dabei, der ein bisschen Percussion, glaube ich, aber auch viel Saxophon gespielt hat, ne?
Ja.
Und Americanos hat ja so einen Bläsersatz. Und da kam er dann auch zum Einsatz und hat auch später mal hier und da mal noch ein Saxophon-Solo reingehauen. Also da passierte schon ordentlich was auf der Bühne.
So, mit dem nächsten Song, Song Nummer 10, kann ich mir weniger anfangen. Penny Arcade.
Nee, sagt er auch, ne? Jetzt kommt ein Song vom zweiten Solo-Album, kennt wahrscheinlich keiner, spielen wir trotzdem.
Nicht. Wir können auch auf Winkel gehen.
Ist aber ehrlich gesagt auch total überflüssig, ne? Also es war schon das zweite Album von Holly Johnson, das habe ich noch nicht mal.
Nee, ich auch nicht.
Weil ich die Singles damals schon so uninteressant fand, so in so einem, ja, so einem typischen 90er-Sound, wo man sagt, das ist noch sehr, also viel weniger gut gealtert als hier Blast und die Sounds, ne? Penny Arcade, das, ich glaube, weiß nicht, ob das eine Single war oder nicht, fand ich einfach sehr uninteressant.
Hat die Band wenigstens Spaß gehabt?
Ja, anscheinend schon. Also das hatte ein sehr tolles Saxophon-Solo. Ja, dafür war das vielleicht auch geeignet, um dann nochmal so ein bisschen den Saxophonisten nach vorne zu holen. Vielleicht, er sagte, dass das Penny Arcade, da geht es um den Londoner Stadtteil Brighton, glaube ich.
Mhm.
Wo sich wohl in den 80ern sowas Ähnliches befand im Vergleich zur deutschen Hamburger Reeperbahn. Wo sich junge Lads zum Amüsement sozusagen alten Lads angeboten haben. Er meinte, ist eigentlich ein ernster Song, aber dann auch wieder nicht. Also hat schon ein paar ganz lustige Ansagen gemacht, also ja. das hat auch gut unterhalten. Ne?
Schön, kann ich mir gut vorstellen bei ihm.
Ja. Ja.
Dann geht es aber langsam auf die Zielgerade zu den Höhepunkten. Wir bauen ganz vorsichtig auf und wir beginnen mit Watching the Wildlife.
Ja, der letzten Single von Frankie Goes to Hollywood, also der siebten, bevor sie sich aufgelöst haben. Sehr schöner Song. Ich glaube, sie haben die Single-Version gespielt, die nur leichte Unterschiede, ein bisschen kürzer ist als die Album-Version. Auch im Original mit Orchester, das haben die sehr schön rekreiert. Ich glaube, ich meine zu behaupten, dass alles live gespielt wurde, also dass es keine Backing-Tracks gab. Mhm. Also wir haben ja zwei Keyboarder dabei und ich glaube, dass... Man hat auch gesehen, dass die sehr, sehr eifrig gespielt haben. Gutes Background-Gesang auch. Also gerade diese Keyboarderin hat das sehr überzeugend gemacht. Hier bei Welcome to the Pleasure Dome ist ja auch so ein, ne, auf dem Album, die lange Albumversion hat ja so einen souligen Teil, ne, mit so ein paar Oh-Yeah-Oh-Yeah-Sounds von so einem Background-Gesang. Sehr soulig. Das konnte die gut. Auch bei Americanos, da kommt ja diese Stelle, also The Queen of Soul, das hat sie auch gesungen. Das passte gut.
Schön. Dann kommt eigentlich einer meiner Lieblingssongs, auch in der Originalversion, das ist eine Coverversion von Bruce Springsteen, Born to Run.
Ja, habe ich mich auch gefreut, dass das kam. Er hat es auch eingeleitet, indem er diesen Text in Scouse rezitiert hat, der auf der Platte vorkommt. Sorry, I left my card at home. If you're late as well, it was three time on the run. If you're late again, I'm gonna put you on daily supervision. Ich weiß es nicht mehr genau, ich krieg's nicht mehr hin. Dann ging's los, ne? Dadle, 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 ding, ding, ding. Ja, habe ich mir echt gefreut, dass dieser Song in der sehr guten Frankie Goes to Hollywood-Version gespielt wurde.
Genau, die Frankie Goes to Hollywood-Version ist noch ein bisschen energischer als das Original vom Boss. Ja. Jo, weiter geht's
noch mit ein Cover.
Auch noch eine Cover-Version genau. Von The Temptations.
Auch sehr soulig. Da gibt's ja unzählige Versionen von Frankie Goes to Hollywood, haben wir drüber gesprochen. Eine sehr lange, halbinstrumentale Fassung auf dem Album. Eine etwas kürzere Fassung auf der True Tribes B-Seite. Er hat ja, glaube ich, eine noch kürzere Version. Ich glaube, die eher noch dem Original angelehnt war. Eine sehr schnelle Version gespielt. Sehr energetisch und natürlich wurden blau und gelbe Töne auf der Leinwand gezeigt, LED-Wand gezeigt, ne? Um auf die Ukraine aufmerksam zu machen. Bleiben beim Thema.
Wir bleiben beim Thema Two Tribes.
Genau, darf nicht fehlen, ne? Die zweit erfolgreichste Single, glaube ich, von Frankie Goes to Hollywood.
Ja.
Mit auch die Single-Version mit dem Mittelteil, der im Album ausgelassen wurde. Und dann. Habe ich eigentlich gedacht, okay, ist es schon so weit? Also mitreißend, so kurzweilig das Konzert, als dann schon Relax gespielt wurde.
Tatsächlich. Und da kommt dann meine Frage ins Spiel. Ich war gerade ja nochmal auf Wikipedia, um so ein bisschen zu abzugleichen. Und da ist die Rede vom, dass Holly Johnson beziehungsweise sehr oft den Phallus propagierte.
Achso, ich dachte schon, zeigte, ne?
Nein. Ja, keine Ahnung. Also, als spielte der Phallus an dem Abend eine Rolle? Oder ist er altersmilde geworden?
Also, er ist zumindest nicht auf einem goldenen Mikroständer durch die Luft geritten.
Das ist am gleichen Abend passiert, aber dazu kommen wir später.
Vielleicht hat er Erika V. Mann den Vortritt gelassen.
Wickmann.
Ja, oder F. Mann, ich weiß gar nicht, wie sie geschrieben wird.
Ja, es wurde den ganzen Abend falsch gemacht und hinterher war es Jan und Olli peinlich, dass es eigentlich Wickmann heißen müsste.
Naja, gut, also ich meine, das ist schon darauf ausgelegt, dass es anders ausgesprochen wird, glaube ich. Ne?
Relax.
Ja, das ist gar nicht so ein Themenhopping, ne?
Ja, gut, es ist wahr.
Ja, also da standen dann zum ersten Mal auch alle, also flächendeckend im Publikum während des ganzen Songs.
Ne, und haben aber nicht gerufen, ich komme.
Nein, haben sie nicht gerufen, nein. Mhm. Aber er hat es gerufen, ne?
Ja,
irgendwann kommt das ja im Song vor. Und dann war es ja schon zu Ende. Ne, ich dachte, was? Okay, ist schon zu Ende. Gut, dann können ja nur noch zwei Songs kommen, die fehlen.
Tja. Aber wie fehlen? Es kam nur noch ein Song.
Ja. Und insgesamt ein rundes Konzert. Es war doch genau Punkt nach anderthalb Stunden zu Ende. Wahnsinn, The Power of Love, habe ich bis jetzt ja nur auf in Konzertzusammenhängen von Deichkind gehört, die das als Medley, also quasi in tieferen Kurs zu Hollywood, ja, das Original einfach abspielen, dazu mimen und dann zum eigenen Song hörte die Signale übergehen. Das passierte da natürlich nicht, aber ja, so ein schöner, wirklich, also Abschluss dieses Abends. Und ich fragte mich, Watching the Wildlife haben sie gespielt, Rage Against the Machine, Rage Hard, aber fehlte da nicht noch was? Natürlich, Warriors of the Wasteland, die Single Nummer 5, sträflich vernachlässigt.
Was ist da los?
Jo. Also ich hätte mir noch sowas vorstellen können wie eine zweite Zugabe, also so dazwischen geschoben, wo vielleicht noch, also das waren so zwei Songs, die ich noch gerne gehört hätte, ne? Also vielleicht Ferry Cross the Mersey. Und natürlich Warriors of the Wasteland. Von anderen Songs, die ich auch gerne gehört hätte vom Liverpool-Album, da bin ich gar nicht davon ausgegangen, dass die überhaupt gespielt werden, weil das ja gar nicht so im Fokus stand. Ne? Aber vielleicht macht er das ja in zwei Jahren oder einem Jahr oder so nochmal zu Ehren des Liverpool-Albums und macht auch nochmal eine Tour. Und dann kann er auch die ausgelassenen Songs nochmal spielen.
Ja, schön. Das hat alles innerhalb von 6 Tagen in Deutschland in 4 Konzerten stattgefunden. Mhm. Große Freiheit am 15. Mai. Dann im Ruhrkongress in Bochum, Tempodrom 2 Tage später in Berlin und dann zum Abschluss am 21. Mai, also genau vor einer Woche. Wir sind mal hier so frei und sagen, wir nehmen mittwochs auf. Ihr wisst warum, wenn man in den Kalender schaut. da haben die einen Auftritt gehabt im Haus Auensee.
Haus Auensee, ja, das große. Da sehe ich doch die Butch Cup am 24. Mai.
Naja.
Ich gucke mal kurz rein, ob sich da was geändert hat in der Setlist mittlerweile, aber nee, hätte mich jetzt auch, warte mal, 16? 17? Moment.
Was ist da los? Wo ist Warriors of the Wasteland?
Ich sehe gar nicht, aber wir hatten noch
gerade Intro stand da einfach nur davor bei, in Leipzig.
Ah, okay, Welcome to the Pleasure Home ist noch mit The World in My Oyster. Oyster. Nee, aber hätte mich jetzt auch gewundert, ich glaube, also wenn es überhaupt eine Kritik daran gäbe, hätte ich jetzt gedacht, okay, es ist fast schon zu perfekt. Na, das ist ja quasi, er ist ja sogar sein eigener Tribute-Act. Es ist ja keine Band, die irgendwie auf Tour geht und als organische Band da ist, sondern er und seine Begleitband, das hat schon so ein bisschen was Las Vegas-mäßiges vielleicht. Ne? Und die sind alle super eingespielt, alles super professionell, da sitzt alles vorne und hinten. Es ist aber auch gut so, man bezahlt ja auch einiges für so ein Konzert und erwartet auch mal was Professionelles. Aber natürlich, klar, das ist nicht so flexibel, dass wir jetzt sagen würden, wir ändern mal irgendwie die Setlist, sondern das ist ja wirklich so auf den Punkt wahrscheinlich von diesem Musical Director einstudiert, wie eine, wie eine Theaterband oder sowas. Ne? Das ist schon okay. Also, aber wirklich, also ich fand es teilweise, es klang auch einfach noch besser als Fakios to Hollywood.
Ja gut, das ist auch einige Jahre später, ne? Ja. Also, ich meine, wie viel Erfahrung hatten die früher? Darüber hatten wir ja auch gesprochen.
Gerade sowas wie jetzt Wish, The Lights Were Here oder Black Knight, White Light, die jetzt ja nicht so zu den von Trevor Horn so endlos polierten Songs gehören, sondern wo man noch wirklich was von der Original Band-Attitüde irgendwie hier durchhören kann. Ne? Das haben die natürlich auch sehr aufpoliert, ne? Um das nochmal zu sagen. Ohne jetzt etwas am Arrangement zu ändern, ne? Aber nur wirklich so, dass es sehr, sehr gut arrangiert ist und man alles gut hören konnte. War ein guter Sound da in der Halle.
Schön.
Jo.
Schön, schön.
Und es gab Merchandising, kann man auch noch sagen, habe ich mir nichts geholt. Natürlich. 40 Euro war das T-Shirt und ein bisschen Vinyl gab es auch, aber naja, ein Schal, ne, mit diesen Symbolen.
Jep. Schön, hatten wir über die Frank Goes to Hollywood Symbole auch in unserer C64er Folge geredet?
Auch, ne? Wahrscheinlich haben wir da auch über das Frank Goes to Hollywood Spiel geredet. Ja.
Also langsam haben wir es aber rund, ne? Du hast jetzt ein Konzert besucht, wir haben Holly Johnson, Frank Goes to Hollywood und das C64er Spiel erwähnt. Was mag da noch kommen?
Ich glaube, dem Holly Johnson C64, beziehungsweise Frank Goes to Hollywood Kosmos, dem ist jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen, außer es kommt noch die Liverpool Reunion Tour.
Ja. Gut.
Gut, also,
kommen weiter geht's. Zu einem weiteren Thema.
Bitte, da kann ich jetzt mal endlich aufhören zu plappern und dir ein bisschen zuhören.
Ja, halte dich zurück, aber ich werde auch dich versuchen mit einzubinden, wie du es gerade auch gemacht hast. Wir haben, es ist wieder an der Zeit, Mai 2025, Und die Nominierung für das Spiel des Jahres, das Kennerspiel des Jahres und das Kinderspiel des Jahres, letzteres ignorieren wir mal, wurden veröffentlicht. Genau, beim letzten Mal habe ich ein bisschen orakelt, was so dabei sein könnte. Und jetzt kann ich euch sagen, ob ich richtig orakelt habe. Und auch sagen, wo ich gleich daneben lag. Wie gesagt, die Kinderspiele, die ignorieren wir jetzt mal, weil wir keine Kinder im Alter zwischen 3 und 6 oder 8 Jahren kennen. Und
ich kenne schon ein paar, aber gut.
Ja, die können wir jetzt auch mal ignorieren. aber die meisten Kinder, die wir so kennen, die werden auch mit dem Spiel des Jahres zurechtkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe davon, von den Nominierten, nur ein Spiel gespielt. Und davon habe ich hier auch schon mal berichtet. Das ist das Spiel Bomb Busters von Hisashi Hayashi.
Ja.
Verlegt bei Pegasus Spiele. Illustration von Dominik Verland, wer auch immer. Es handelt sich hier um ein kooperatives Spiel, in dem man gemeinsam Bomben entschärft. Und das Ganze mit Köpfchen für 2 bis 5 Personen ab 10 Spielen. Ja, ihr merkt, ich lese von der Webseite spieldesjahres.de vor. Ich hatte aber von dem Spiel auch schon längst berichtet. Also ich hatte auch das mal gespielt mit dem guten Johannes, der auch hier mal im Podcast war vor 2 Jahren, 1,5 Jahren. Und der hatte bei uns im Dienst sich in den Kopf gesetzt, ich mache mir hier mal einen Brettspielabend und hat das jetzt schon zum zweiten Mal letztens gemacht. Ich war nicht dabei leider, weil ich keine Zeit hatte, aber beim ersten Mal war ich dabei und beim ersten Mal hat er mir Bombusters gezeigt, was er letztes Jahr in Essen gekauft hat. Und noch gar nicht gespielt hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Es war toll. Ich habe die ersten 3 Missionen gespielt, hat Spaß gemacht. Wir haben mit, keine Ahnung, wir vielleicht sogar mit 5 Personen gespielt, also Vollbesetzung. Kann ich wärmstens empfehlen für Menschen, die kooperative Spiele mögen und so ein bisschen deduktiv herausfinden, wer wohl welches Kabel hat.
Ah ja. Ja. Da muss man kombinieren, ne? Mit Zahlenwerten steht da.
Genau.
Kombinieren,
und es gibt ein paar Hinweise und die Kabel werden immer sortiert und daher kann man sich ein bisschen was zusammenreimen und genau. Und man muss immer auf 2 Kabel zeigen. Entweder 1 bei sich und 1 bei jemand anderen. Seine eigene kennt man natürlich. Und dabei die Nummer oder die Zahl nennen. Das ist deine blaue 3 zum Beispiel. Und wenn das stimmt, dann hat man das entschärft, das Kabel. Wenn es nicht ist, dann geht der Bombticker ein weiter. Und wenn man zu 5 spielt, sind das 5 Schritte. Also 5 Fehler dürfen insgesamt gemacht werden. Und dann gibt es noch den Paarschnitt, wenn schon einmal, also 2 blaue Dreien raus sind und jemand hat die anderen bei 2 blauen Dreien, jede Zahl ist zum Beispiel 4-mal drin, das ändert sich im Spiel, Missionen zu Missionen ändern sich leicht, aber wenn jemand die 2 anderen blauen Dreien hat, dann kann man einen Paarschnitt bei sich machen und sagen, ich habe die anderen, mache einen Paarschnitt und das sind die Dreien, die können dann auch raus. Und das ist dann auch entschärft. Und das macht man mit allen Kabeln bis, keine Ahnung, 12 sind glaube ich am Anfang die Zahlen von 1 bis 12 verteilt unter allen Spielern.
Also ich höre da so ein Konglomerat an vielen erprobten Mechanismen, was so Spiele und auch kooperative Spiele angeht, ne, dass man so gegen die Uhr spielt oder gegen irgendwas, was dann weitergestellt wird, ne, und dass man so ein bisschen Druck bekommt, was weiß ich, so Leo geht zum Friseur, kennst du das Spiel noch?
Ja.
Genau, da geht es ja auch dann gegen die Uhr und da muss man dann gucken, dass er seine Mähne geschnitten bekommt, das war ja so ein Kinderspiel. Oder irgendwas, ach, wo dann hier so ein bedrohlicher Gegner dann immer einem weiter entgegenrückt, ne? Und man darf ja nicht berühren. Ja, das ist dann das, was gegen die Uhr geht, ne? Und genau, Kombination.
Man spielt gegen die Bombe. Und
man darf das rote Kabel darf man nicht kappen, ne? Das hat man auch, was wir spielen ja auch mal ganz gerne dieses Codenames, ne? Da gibt es ja auch
den Attentäter.
Den Attentäter, genau, den man nicht umdecken darf, ne?
Genau.
Und sowas, ja.
Und die eigenen Agenten muss man finden.
Ja.
Das war auch Spiel des Jahres, aber das ist einige Jahre her. Ich glaube 18, 19? Keine Ahnung, ungefähr.
Ja, so um den Dreh.
Ich habe jetzt das Regal woanders. Die anderen beiden Spiele, die nominiert sind, erwähne ich nur ganz kurz. Die kenne ich nur aus Erwähnung aus Brettspiel-Podcast. Wir sind ja keiner. Ne?
Nein, auf die Idee kommt, wir werden ein Brettspiel-Podcast.
Nein. Aber es ist ein Kartenspiel nominiert worden namens Flip 7 von Eric Olsen. jetzt bei Kosmos erschienen. Und da kommt so ein bisschen Casino-Flair am Küchentisch auf für 3 bis 18 Spieler. Und ab 8 Jahre.
Bis 18 heißt, Spieler?
Ja. Ja. Und das Kartenspiel ist also relativ simpel aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Karten es gibt oder wie viele Zahlen. Aber die 2 gibt es zum Beispiel nur 2-mal, die 1 nur 1-mal, die 3 gibt es 3-mal, die 18 gibt es 18-mal. Und man gambelt so ein bisschen, man zockt, man kann Karten immer nach, also man jedes Mal, wenn man dran ist, hat man nur die Entscheidung, nehme ich noch eine oder steige ich aus. Ja, und sobald man aber 2 gleiche auf der Hand hat, fliegt man raus.
Ja. Ach, okay.
So ähnlich wie bei Blackjack, du bist dann über der 21.
Also macht das auch Sinn, dass mit 18 Leuten Spielfall die Tendenz, also schon sehr schnell passieren kann, dass jemand mal rausfliegt.
Genau. Aber die Runde geht wahrscheinlich auch relativ fix. Und das Spiel begeistert zum einen, naja, dieses, so eine Art von Kartenspiel, das so ein Casino-Flair gibt, gab es noch nicht. Vor allem nicht in der Zusammensetzung, ne? 3 bis 18 Spieler. Ich habe aber auch schon die Kritik gehört, eigentlich ist das ein Nichtspiel. Also da ist nicht wirklich mehr, da fehlt ein bisschen mehr Spiel. Es gibt noch ein paar Sonderkarten, 3 oder 4 oder so, so wie man Sonderkarten auch bei Uno kennt. Aber die fügen nicht viel hinzu. Und letztendlich, wenn man es einmal gespielt hat, ist es vielleicht ein schönes Erlebnis. Aber aha, okay. Aber das ist so Low-Level, weißt du? Das ist so kein richtiges Spiel.
Ja.
Naja, gut.
Man spielt das halt so mal so.
Ja, man spielt das so oder vielleicht als Lückenfüller, als Absacker oder als Icebreaker, keine Ahnung, wofür sich das eignet. Oder halt für Gelegenheitsspieler, keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Ich glaube, gegen Bombusters hat dieses Spiel keine Chance.
Ja.
Dann kommt noch ein Spiel von Top und ich weiß nicht, ob es die erste Spiel des Jahres Nominierung für die Firma Top ist, die man eigentlich aus anderen Arten von Spielen oder Spielzeug kennt.
Top sagt mir gar nichts, aber ich meine, ich bin ja auch nicht so in der
Materie
wie du.
Ja, aber Top, ich weiß, ich müsste nachgucken, wofür Top bekannt ist. Jedenfalls ist, kennt man, weiß nicht, so Kosmos, Pegasus und meinetwegen auch Schmidt-Spiele und so, ne? Das kennt man alles unter Brettspielen und noch ein paar andere mittlerweile, die kleiner sind, aber Top. Das ist so eine Firma, frag mich nicht. Die haben sich aber hier einem Spiel, das etwas künstlerisch quasi, hier verschrieben, indem man, Krakel-Orakel heißt es, hatte ich es gesagt. Hatte ich nicht gesagt. Und es ist so die Kunst der richtigen Linienführung, heißt es hier, für 2 bis 8 Personen ab 8 Jahren. Man kriegt eine Aufgabe, etwas zu zeichnen und man muss es aber nicht auf einem quadratischen Blatt Papier, sondern kriegt eine Vorlage, auf denen schon so Linien drauf sind, so ähnlich wie auf dem Cover, was man sehen kann. Und mit den Linien soll man das andere malen, was man gerade gesehen hat.
Ja, so ein bisschen malen nach Zahlen, ne? Mit solchen punktierten Linien durchgegeben.
Genau, also ein bisschen freier, das heißt, man ist nicht so ganz entblößt, wenn man nicht malen kann, man hat so ein bisschen Unterstützung. Kann aber trotzdem noch relativ kreativ werden. Ne?
Ja, also der Slogan da gefällt mir ganz gut. Ne? Das Zeichenspiel für alle, die nicht zeichnen können.
Ja, die Nominierten will ich nicht erwähnen, außer, dass ich Agent Avenue auch gespielt hatte im letzten November beim Johannes mit dem Kollegen Holger. So ein 2-Personen-Spiel, finde ich eigentlich ganz nett. Habe ich aber auch erzählt damals im Podcast.
Das ist jetzt so, dass die Nominierten, also diese 3 sind nominiert und jetzt gibt es noch die Empfehlungsliste.
Ja, das ist jedes Jahr so. Die Empfehlungsliste ist quasi die Longlist. Die Spiele, die hätten auch vielleicht nominiert werden können oder die wir vielleicht auch empfehlen, aber die können nicht mehr Spiel des Jahres werden. Nur die ersten 3 können Spiel des Jahres werden. Jetzt. Ja. So, die sind in der engeren Shortlist-Auswahl, die 3, die wir jetzt gerade genannt hatten. Und auf der Empfehlungsliste sind jetzt 6 Spiele und 2 davon kenne ich. Das Agent Avenue kenne ich, ein 2-Spieler-Spiel, was ich hier schon mal erwähnt habe. Und Castle Combo habe ich letztens sogar noch gekauft, habe ich ganz frisch, habe ich glaube ich letzte Mal erzählt. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich kenne es aber von der Messe von vor 2 Jahren, als es bei einem anderen Verlag rauskam, ich glaube französischen Verlag, da das Spiel aber sprachneutral ist, war das egal. Und das ist jetzt halt in Deutschland bei Kosmos auch erschienen.
Ich erinnere mich, ne? Das war so schön illustriert.
Genau, dieses 3x3 Raster, was man baut. Und das ist mittlerweile auch so ein so ein Mechanismus, der sich so ausbreitet. Es gibt relativ viele 3x3 Spiele. Ich habe den den aktuellen Podcast vom Ablagestapel, den Dirk, noch nicht gehört. Da hat er, glaube ich, eine Top 10 zum Thema 3x3 gemacht. Da ist bestimmt auch das Castle-Kombo bei.
Also wenn ich an 3x3 denke, ich hatte früher so ein Spiel, da musste man so Flugzeuge zusammensetzen, so bunte, ja, auch so Plättchen.
Flugzeuge?
ja, also Flugzeugheck und Bug und so, also das heißt, die musste man dann irgendwie in der richtigen, so dass man, es gab nur eine richtige Lösung, ne, so dass man die in der richtigen Reihenfolge Erfolg anordnet, weil es zeigten auf jeder Karte, also auf jeder quadratischen Karte, zu jeder Seite ein Teil eines anderen Flugzeugs hinaus. Ne, die man nur in einer, unterschiedliche Farben, vorne und hinten, die konnte man nur in einer bestimmten Kombination zusammenlegen.
Jetzt hast du mich. Ich glaube, das gleiche Prinzip kenne ich mit Schildkröten.
Ja, das gab es, glaube ich, in verschiedenen Designs.
Genau.
Habe ich auch nicht mal aktiv gehabt, ist mir gerade so reingeflasht.
Wie das so passiert. Ganz kurz zu den Kennerspielen.
Ah ja, wir scrollen mal kurz die Kennerspiele und gehen uns zu den Kennerspielen auf spieldesjahres.de.
Genau. Dann fangen wir mit dem zweiten Spiel an. Das habe ich hier nämlich auch schon erwähnt im Podcast. Das ist Far Away. Ein Spiel, wo man, ich glaube, 10 Karten in 10 Runden auslegt in einer Richtung nach vorne, aber abgerechnet wird rückwärts. Und deswegen auch der Slogan hier, die letzte, und damit ist die Karte gemeint, die letzte wird die erste sein für 2 bis 6 Personen ab 10 Jahren. Bei Cosmos, das Far Away. Das ist übrigens im Original von dem gleichen Verlag im Französisch wie Castle Combo. Außer ich erzähle jetzt Quatsch. Aber könnt ihr euch ja in die Kommi schreiben.
Ja, aber wäre jetzt auch nicht so schlimm, würden wir das jetzt nicht so böse sein. Ja.
Genau. Far Away ist aber nicht mein Favorit. Auch wenn ich es toll finde, dass es nominiert ist. Man hätte es auch als Spiel des Jahres fast nominieren können, wenn nicht diese Einstiegshürde wäre beim ersten Spiel, was nur wenige Minuten dauert, ne? Also 10 Minuten oder so, verstehe ich nicht, was ich tue. Also ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie das Abrechnen hinterher funktioniert.
Ja.
Aber wenn du es einmal gemacht hast, beim zweiten Mal checkst es halt. Gut, gegen jemanden zu spielen, der es schon ein bisschen besser kann, braucht man sich nicht messen. Ne? Das ist klar, wenn man ein bisschen Übung hat, dann geht es besser. Aber wenn alle auf dem gleichen Level irgendwann sind, dann ist es auch ein ganz nettes Spiel. Auch so ein Absacker eigentlich. Das spielst du nicht Stunden, finde ich.
Nee.
Aber das ist schön gemacht. Und einer meiner Favoriten bei dem Spiel des Jahres, auch wenn es da jetzt nicht nominiert ist. Aber ich glaube, beim Kennerspiel des Jahres gibt es einen stärkeren Kandidaten. Und der kommt von Frosted Games oder auch im Original vom Board Game Circus. Das ist das Endeavor die Tiefsee. Das habe ich selbst noch nicht gespielt. Es handelt sich hier um ein atmosphärisches Unterwasserabenteuer mit viel Varianz und Tiefe. Merkst du? Tiefsee.
Ich verstehe. Tiefe.
Für 1 bis 4 Spieler. Sowas machen Kennerspieler gerne. Ne? Auch mal für Solo-Partien
also
drin haben. Ja. Ab 12 Jahre, da merkt man schon, 12, das ist schon... Oh, das ist kein Spiel des Jahres mehr. Ja, ab 12.
Naja, das auch 12 das Mindestalter ist, ist ja genau wie bei FSK, das kann von 12 bis 16 gehen. Also
ja.
Vielleicht ist es doch eher ab 14 geeignet, so richtig.
Möglich. Aber auch ein sehr spielerfahrenes Kind, was schon sehr viele verschiedene Mechanismen gespielt hat und viel gespielt hat und auch mal nicht frustriert ist, beim ersten Mal nicht zu verstehen, wie man es jetzt gewinnt, sondern einfach mal das Spielerlebnis mitmacht und dann Feuer fängt. So ähnlich wie dieses Planet Unknown, was ich vor 2 Jahren empfohlen habe, sehe ich das hier ganz, ganz stark vorne, weil es auch in jedem Brettspiel-Podcast gehypt wird.
Man braucht anscheinend auch wieder ein bisschen Sitzfleisch, ne? Das ist vielleicht auch für die Jüngeren nicht so unbedingt das, wo man schnell mal wegswipen kann. Da steht ja schon 60 bis 120 Minuten, also Stündchen sollte man sich schon Zeit nehmen.
Mit 60 ist aber auch die 1 bis 2 Spieler-Variante gemeint.
Ah ja.
Also wenn du mit 3 oder 4 Spielern zusammensitzt, dann brauchst du die 2 Stunden. Und für die Erstpartie darfst du gerne nochmal 50% draufhauen, weil man ja nochmal in die Regel guckt. Das kostet Zeit. Das ist das Problem bei Kennerspielen. Ne? Das ist, man kann nicht unvorbereitet in ein Kennerspiel-Nachmittag gehen. Dann ist er auf jeden Fall verloren. Ne? Das kann man nicht bringen. Ne?
Vielleicht kann man es ja auch stehen lassen und am nächsten Tag weiterspielen. Da steht ja, sind ja 10 Szenarien, die aufeinander aufbauen.
Ja. Oder so. Ja, genau. Das heißt, man spielt es öfter, so kampagnenartig. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber das heißt, es kommen auch mehr Regeln dazu, ne? Und noch mehr, was man kennen muss, was am Anfang erstmal weggelassen wird. Ist bestimmt ganz schick. Ich habe es gesehen, aber nicht gekauft. Ich hatte mich dann damals bei Frosted Games für das Spiel Das Ungewisse das Spiel über das Leben von Sigmund Freud.
Ja, okay. Ist ja auch kein Schnapper, ne? Also 65 Euro ist ja auch schon was, was man mal nicht so investiert, wenn man denkt, das Spiel spielt vielleicht nur einmal. Ne? Also da muss man sich schon wirklich drauf einlassen.
Richtig, richtig. Und dann ist noch ein Wikinger-Spiel, was aber kein typisches Wikinger-Spiel ist.
Was wäre denn ein typisches Wikinger-Spiel?
Wenn es einfach nur Hau drauf wäre.
Ach so. Ja?
Also die klassischen Klischees. Es ist ein taktisches Gerangel, ein Wikinger-Gerangel. Um die beste Beute für 2 bis 4 Personen. Das Spiel Neuland. Genau. Kommt bei Game oder ist bei Games Factory entschieden. Finde ich ganz reizvoll, auch von dem ganzen Material, was dabei ist. Die haben sehr viele kleine, viele Meeples und viel Fläche und viel Zeus. Hat sicher seine Fans. Ich glaube aber gegen Endeavor die Tiefsee keine Chance dies Jahr.
Ja. Naja, sind wir mal gespannt. Also du sagst Endeavor, ja. Darauf tippst du, bei den Kennerspielen und bei den beim Spiel des Jahres Bombusters, ne?
Richtig.
Ja, sind wir mal gespannt. Wann ist nochmal die Verleihung?
Die ist am 13. Juli um 18 Uhr in Berlin.
Ah ja, jetzt sehe ich es auch, steht unten drunter.
Das wussten unsere Zuhörer nicht, dass ich das aufgeschrieben habe.
Das sieht ja einfach hier, ich hätte weiter runterscrollen können.
Ach, ich habe es ja selbst von Copy and Paste von der Webseite in unser Workflow gepackt.
Aus journalistischen und professioneller Moderationsgründen habe ich dich ja jetzt auch so gefragt. Ne?
Ja, ja, genau, das war fast professionell. Wenn man unten rechts ganz runterscrollt, sieht man ein sehr schönes Logo Spielen für Toleranz, das habe ich als T-Shirt.
Ach, schau an.
Mal machen lassen. Ja, es kommt immer gut an, wenn man das auf die Messe oder auf Spiele-Nachmittage nimmt.
Ja, und da sind schematisch 4 ikonische Spielfiguren-Shapes
Pöppel.
Abgebildet. Also da weiß ich noch genau, Pöppel, wie sich der unten links anfühlt. Das ist dieser Plastikpömpel, den es, glaube ich, damals bei Halma oder so gab.
Ja. Zweite ist ein Carcassonne-Miepel, den es jetzt ganz oft in anderen Spielen auch gibt.
So ein hölzernes
Figuren-Silhouettenteil. Ja, Schmidt-Spiele, glaube ich, das ist tatsächlich Schmidt-Spiele. Mensch, ärgere dich nicht. Püppchen, die Original.
Das oben, zweite von rechts. Ja, genau. Das ist, ja. Ich meine auch der Miepel hier, der ist auch aus Holz, glaube ich. Ne?
Ja, ja, natürlich. Hm. Und der ganz oben rechts, die sind auch aus Holz. Die kommen aus einem Pegasus-Spiel von Inka und Markus Brandt, die man ja von den Exits kennt. Und das Spiel heißt Village, wo man seine Dorfbewohner in verschiedenen Berufen ausbilden kann und dann sterben lassen muss, damit die Chronik des Dorfes gefüllt wird.
Die Chronik?
Die Chronik.
Ach, die Chronik. Ja, ich dachte schon. Also, ja.
Wir sind kein Brettspiel-Podcast. Aber es ist interessant, ne? Mann. Was machen wir jetzt? Lass uns was anderes spielen.
Ja, wir spielen was anderes, okay. Oh, jetzt spielen wir mit Klötzchen. Juhu, endlich. Oh, jetzt war ich zu euphorisch. Einige darf ich jetzt nicht mehr barfuß hier rumlaufen.
Autsch.
Ja, also du bist ja der Experte für KI, deswegen sag mal, was du da letztens aufgetan hast.
Generatoren, ne? So entweder Textgeneratoren oder einen, wir kennen ja auch Bildgeneratoren und Videogeneratoren, aber jetzt gibt es auch einen Lego-Generator. Ein Lego-GPT.
Also ich glaube, man darf noch nicht zu euphorisch sein. Nein. Das Ding ist noch in der Entwicklungsphase. Ne? Was kann das denn schon?
Das kann, glaube ich, ganz einfache Sachen, und zwar Anleitung erzeugen, wie man einen Tisch oder einen Stuhl oder was wäre noch einfach?
Ja, also so ganz einfache dreidimensionale Objekte, die nicht zu groß sind. Und trainiert wurde hier, Huggingface.co ist, glaube ich, die Seite, wo
das
man so Demo hat.
Das ist eine Plattform,
ne?
Auf der ganz viel Open Source Modelle, ne? Also vor allem Large Language Models aufzufinden sind. Da kann man ein bisschen rumspielen. Da ist sehr viel Zeus und auch sehr viele Arten von Chat-Clients, die da gebaut sind, spezialisiert auf Themen und Zeus.
Ja, also da steht, wenn man das selber ausprobieren möchte und sich eine Anleitung erstellen lassen möchte für ein bestimmtes Objekt, dann soll man sowas Ähnliches machen wie das, was hier 21 Kategorien hier, womit das Ding trainiert worden sind. Ne? Da steht was so, Bars, Korb, Bett, Bank, Vogelhaus, Bücherregal, Flasche, Schüssel, Bus, Kamera, Auto, Stuhl, Gitarre, ein Whisky in the Jar, was heißt ein Dings, ein Glas, ne? Mug, also eine Becher, Piano, Pott, Sofa, also Topf, Table, Tisch, Tower, Zug, Wessel, das ist ein Schiff, ne? Irgendwie so ein.
Da wäre doch interessant, ob man jeweils Prompts schreiben kann für die einzelnen Objekte, die im Ideas-Buch 6000 waren.
Ja, stimmt. Da waren ja so ein paar kleine Dinge abgebildet. Mhm. Ne? Man erinnert sich daran, auch hier bitte die Episode mal hören über das tolle Lego Ideas Buch 6000. Die Geschichte von Bill und Mary, ne? Und alles, was sie um sich herum haben. Kleine Stadt und kleine Möbel und so weiter kann man aus Legosteinen bauen. Irgendwann ziehen sie in ein neues Haus, weil das alte abgerannt war. Oder zumindest anscheinend nicht mehr bewohnbar. Ne? Mhm. Alles verschmaucht.
Genau, das war und, Episode 51 übrigens. Ja. 45 Jahre Ideenbuch 6000. Mhm.
Also ihr merkt schon, wenn ihr uns davor nicht gehört habt, wir nehmen uns gerne als Anlässe Jubiläen. Ja, da gab es auch so kleine, ne? Die sind vorhin ins Möbelhaus gegangen und haben sich sowas vollgeladen, hinten auf ihren Anhänger mit einem kleinen Piano. Ja, genau, solche Sachen, die da erwähnt sind. Ja, also was es nicht kann, ist Flusspferde. Das habe ich mal eingegeben. Ach,
wie
da kann
kommst
man
du darauf, ein Flusspferd zu machen?
Ja, ist auch nicht ein Pottermus. Ein Pottermus. Ja.
Hippopotamus.
Also ein Amorpha
Klumpen. Müsst ihr mal gucken. Da erklären wir, was eigentlich ein Hippopotamus ist.
Genau. Ein
Pottermus.
Also da kam so ein Klumpen, Klumpatsch raus, ne? Was irgendwie, klar, woher soll es auch kennen.
Ja.
Also, das Ding, also was man hier machen kann, das hat keine verschiedenen Farben und das, auch die Steine sind da auf drei verschiedene Formen begrenzt. Ne? Es gibt die ganz einfachen, also immer nur ein, also die sind gleich hoch, ne? Also die normale Legosteinhöhe, die an drei Plättchen entspricht, ne? Also ein ganz normaler Legostein.
Genau, keine Plates.
Keine Plates. Es gibt nur den Einerstein, es gibt den Zweierstein und es gibt den Zweimal-Zweierstein.
Puh.
Ne? Und aus denen kann man sich dann diese Objekte sozusagen stapeln. Wie bei so einem 3D-Drucker. In einem Raster, in so einem 3D-Raum, ne, ist das Ganze angeordnet. Und zwar ist das Raster, deswegen habe ich hier so eine Grundplatte hier, so ein 32x32, aber ich glaube, die Fläche ist sogar noch, ich glaube, die ist 18x18 oder so. Ne? In diesem Raum kann man sich Objekte bauen. Und die Anleitung ist auch nicht, was man da rausbekommt in Form so einer schönen bebilderten Lego-Anleitung, ne, sondern man kriegt zeilenweise Koordinaten.
Mm.
Ne, also man kriegt den Stein und dann gibt es die drei Koordinaten x, y, z. Nämlich einmal 2, damit fängt es jetzt an, zum Beispiel bei dem Tisch. Und die Koordinate wäre 16, 18, 0. So. Null ist wahrscheinlich die Höhe, ne? Genau, es geht natürlich immer höher. Mhm. Die, also x, y, z, klar, ist egal, kann man sich aussuchen. X- und y-Achse und die z ist dann die dritte Dimension. Da
ich hatte gerade Flashbacks Richtung C64er Pixelposition oder sowas. Und dann noch die Peek and Poke Farbenkram oder so.
Oder Schiffe versenken.
Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Und das erinnert mich auch so an so CAD-Systeme, ne? Was ja auch die Grundlage für 3D-Drucker sind, ne? Also jeder Maschinenbauer wird das wissen, dass man so 3D-Objekte mit CAD-Software machen kann und die kann bestimmt mehr als das, was ich vor, sagen wir mal, 35 Jahren in deinem elterlichen Haushalt gesehen habe. Aber, spannend, spannend. Mal gucken, was daraus wird, oder? Oder hast du damit schon irgendwas gebaut, ernsthaft? Nö. Oder?
Nein, also ich meine, das ist ja auch nicht so interessant, das zu bauen. Ich würde aber vielleicht jetzt mal einfach anfangen, so einen kleinen Stuhl mal hier zu bauen.
Ja, guck mal, lass mal sehen. Lass sehen. Und beschreibe bitte. Lass uns teilhaben.
Ja, also, warte, ich war doch gerade. Ah ja, da ist der Stuhl, ne? Ja, der ist, glaube ich, gut. Den kriegen wir, glaube ich, mal schnell gebaut hier, ne? Der, also, wenn ich jetzt hier anfange, 7, 18, 0. Ein einmal zwei Stein. So müssen wir es jetzt machen.
Ihr könnt jetzt alle mitmachen, ne?
Genau. Holt euch mal so ein Säckchen mit Zweier, mit einer und einen mit zweimal Zweier Stein. Habe ich hier vor mir liegen.
Holt das Zeug, und dann geht's weiter.
So, da muss man jetzt hier abzählen. Auf der X-Achse 7. Also ich mache das jetzt nicht ganz, ne? Wird man ja morgen noch dran sitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist ja die horizontale Achse, aber geht die jetzt zu mir hin? Also ist das der hintere Rand oder ist das der vordere Rand? Dann mach ich mal von unten, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Am Ende kannst du es ja drehen. Hauptsache, du machst es konsequent immer die gleiche Richtung.
Und 18 nach oben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Seien Sie live dabei, wenn der Meister bis 18 zählt.
So, also Weil hätte sich auch vorher vielleicht mal so markieren können am Rand oder was weiß ich. Ne?
Ja.
So, das ist schon der zweite Zweier, der kommt auf 7, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So. Jetzt habe ich da zwei Dinger
jetzt stehen. Jetzt frage ich mich, ob das Ganze mit einer Excel-Tabelle, wo es nur lang Quadrate am Ende gibt, die aber am Rand nummeriert sind und oben drüber auch, nicht viel einfacher ist. Statt das
bestimmt
mit einem wirklichen Lego zu machen.
Hm. Oh ja, guck mal, jetzt 0,18, da brauche ich nicht mehr so viel zählen, weil die Zeile habe ich ja schon.
Mal nach
und
Zahlen, ja.
11,18. So, da sind ja schon mal, sieht man schon hier, das ist die Grundfläche von so einem,
kannst du sehen? Ja, ich habe es flüssig gesehen, höher.
Das sind die, oh, Entschuldigung, das sind die Stuhlbeine passt jetzt hier, am Rand. Ne?
Oh ja.
Mhm. Da lege ich es mir wieder so hin, wie ich es vorher hatte. Jetzt kommt nämlich, es wird aufregender, jetzt kommt nämlich die zweite Reihe. So, was passiert da?
Ja.
Genau das Gleiche, es kommen die Stuhlbeine, sie werden immer höher. So.
Es wird immer höher.
Warte mal, einmal zwei? Und warum kommt denn jetzt zweimal zwei?
Rätsel.
Ah, ach so. An der einen Seite ist der Stuhl. Was ist das denn für ein komischer Stuhl? Da oben hätte ich jetzt eigentlich zweimal zwei hinstellen müssen.
Designerstuhl.
Ja, genau. Der hat eine Seite, also an einer Seite sind die einfach dicker, die Beine. Da muss ich wieder zählen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wahrscheinlich ist dann die Unterkante mit gemeint. So, ich glaube, das reicht jetzt. Nach Prinzip haben wir verstanden. Es wird immer gestapelt, Stapel. Und dann muss man gucken, hängen dann nicht auch einfach, wenn man nur diese Zweiersteine hat und die sind jetzt 11 Noppen auseinander, dann hängen doch ab der siebten Ebene, wenn da die Sitzfläche kommt, dann hängen die doch in der Luft. Da muss man doch, verstehst du, weil die können ja damit gar nichts befestigt werden. Alle, die irgendwo dazwischen sind, was macht man denn mit denen, bevor die zweite Ebene dann kommt?
Tja.
Die fallen noch runter. Das ist alles sehr theoretisch.
Ja.
Gut, ich packe wieder ein.
Ja, Lego er packt GPT ein, macht euch keine Sorgen, das flacht hier nicht ab, sondern gleich kommt der Höhepunkt der Show.
Oh, relax. Oder Erika.
Na, noch nicht nachlesen, es kommt noch was ganz Neues, was vorhin angeteasert war. Ich erkläre dir ein neues Spiel, was ich mitgebracht habe. Das wird vielleicht eine neue Ära in Portemus begründen.
Genau, wir spielen jetzt dieses Spiel von Bruno Mars. Nein, nicht dieses Trinkspiel?
Nee.
Schade eigentlich.
Ja, das wäre schön, das habe ich aber nicht vorbereitet. Wichtig für Spielen ist immer die Vorbereitung.
Mhm. Und dann, ich bin überhaupt nicht vorbereitet.
Das hat man oft. Einer ist vorbereitet. Der andere oder die anderen hören zu und es wird erklärt.
Oh ja, dann bin ich mal ganz Ohr.
Also. Denn wir spielen jetzt das A- oder B-Spiel.
Mhm.
Wir hatten vorhin schon
den Podcast. B.
Ja, du darfst. Ja, das vorab das, machen wir besser als das Original. Wir klären, ob du A oder B sagst oder die Begriffe, die ich dir nenne.
Ja. Macht das einen Unterschied, also für den Hörer?
Das macht einen Unterschied. Beim Hören macht das einen Unterschied, tatsächlich.
Mhm.
Weil
was würdest du denn empfehlen? Was würdest du denn empfehlen?
Ich würde dir empfehlen, tatsächlich einen der beiden Begriffe zu nennen oder zu wählen, die ich hier zur Auswahl gestellt habe.
Ja, macht also das eindeutiger, ne? Ja.
Wir fangen mal ganz vorne an.
Da kann man nicht sagen, ich wollte aber eigentlich A, ich habe vergessen, was A war, was B war. So.
Ja, genau.
Schummelt man so ein bisschen.
Genau. Genau, und das ist, glaube ich, emotionaler, weil darum geht es auch, einfach rauszufeuern innerhalb von Sekunden, ohne darüber nachzudenken, dann, wenn man den Begriff dann auch sagt. Und dann ne, spürst du wieder, wie du das gewählt hast und du dich gegen das andere entschieden hast. Ne?
Ist das so ein Psychospiel, wie wir
auf
diesen Frauenzeitschriften? Am Ende, sie haben 27 Mal B gesagt und jetzt sind sie...
Nein. Das ist es
nicht. Beruhigt mich.
Es ist einfach nur ein Podcast-Spiel, was die Herren von Zeit Online und Zeit Magazin erfunden haben in ihrem Podcast Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, beziehungsweise das ist der Podcast, wo der Gast entscheidet, wann er beendet wird. Und zwar mit einem Code,
ich bin raus,
was am Anfang festgelegt. Aber das machen wir nicht.
Ach so, okay.
Aber was in jeder Folge stattfindet, egal ob sie 12 Minuten lang ist oder 8 Stunden. Ne, die Folgen sind mal relativ lang. Ne? Also die essen auch zwischendurch und so. Lassen sie essen kommen, die sind die ganze Zeit bei den Burkelbergs zu Hause. Im Wohnzimmer oder im Esszimmer von Maria Lorenz, die Burkelberg, Doppelname. Und Nils Bokelberg. Der Bokelberg, genau, aus den Viva-Zeiten. Der jetzt gerade auch wieder bei La Repubblica ein Weezer-T-Shirt getragen hat. Und bei Blue Sky sehr, sehr froh war darüber, dass es jemand erkannt hat. Dass es sein drittes Weezer-T-Shirt war, das er getragen hat. Der stabile Mann.
Shoutout, eine schöne Nils. Doku, ne? Auch in der ARD-Mediathek oder wo?
Auch das. Die? Ja, war in der ARD-Mediathek,
genau. Oder was, Arte? War's?
Nee, es war ARD. Mhm. Genau, also zurück zu A- oder B-Spiel. Viel zu viel drumherum erzählt.
Ich habe
eine Liste vorbereitet mit 25 A oder B. Ja? Zum Beispiel, was jetzt nicht drin ist, Regen oder Sonne?
Sonne.
Sehr gut. Das geht gleich noch ein bisschen schneller. Und unsere Zuhörer werden tatsächlich dann mehr über dich wissen und ich auch, als vorher. Und ich habe mir ein bisschen was dabei gedacht. Ich habe nicht einfach nur so Regen oder Sonne, das kommt nicht vor. Ja. Sondern ich habe aus gewissen Bereichen, über die wir im Potamos schon gesprochen haben, Dinge gegenübergestellt. Du musst dich für eins von den beiden entscheiden.
Okay. Ja? Crisco Kisses kommt nicht vor, oder?
Was kommt vor?
Crisco Kisses.
Nein, das kann ich nicht aussprechen. es kommt, ich sag dir kurz die Bereiche, aus denen sie so kommen. Ne? Es kommt aus dem Bereich, also wir fangen an, das habe ich auch ein bisschen geklaut, aus dem Podcast mit Politik.
Oha. Ja?
Steigen erstmal hart mit 5 Politikfragen ein. Dann kommt ein politisches Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, das will ich nicht spoilern. Dann geht es aber über in so das Persönliche, so eine persönliche Präferenz. Dann wird es gemein. Dann geht es in den Bereich Schule. Und zum Schluss, damit es lustig wird, wieder leicht und erheiternd, in die Popmusik.
Ah ja, schön.
Wir sind ja ein Popkultur-Podcast.
Mhm. Genau. Kann sein, dass der vor Ausstrahlung noch leicht bearbeitet wird, um meinen Verbleib in meinem Job zu bewahren.
Nein. Das wird nicht passieren, glaube ich.
Okay. Oder
an einer Stelle, du musst vorsichtig sein, aber innerhalb von 2 Sekunden antworten.
Ja, bin ich ja nicht im Klassenzimmer.
Genau. Und weil das heikel sein könnte, ich hoffe, musst es nicht nutzen, aber im Original gibt es auch die Weiterregel. Und man darf zu 10% der Fragen weiter sagen.
Mhm.
Ansonsten
2,5.
Genau, und hier sind 2,5, also nur 2. Wir runden natürlich immer ab.
Wird immer aufgerundet,
nein,
oder?
Nein, hier 5. Nicht. Nicht bei meinen Spielen. Ja, da bin ich hart. Okay, und das nächste Mal bist du einfach dran, mir 25 Fragen zu stellen oder was dir auch immer einfällt.
Ja? Und was kann ich gewinnen?
Es gibt nichts zu gewinnen außer Spaß und wir ziehen das jetzt durch.
Stimmt, es gibt ja auch kein Ziel, also genau. In dem Sinne.
Was im Podcast, alles gesagt, auch dauernd passiert, und das sollten wir vermeiden, ist, wie bei dem ersten Podcast mit, wie hieß er noch, Kollege Robert Habeck, der schwifft immer ab. Der hat geantwortet und dann noch erklärt, 3 Minuten lang. Das machen wir nicht.
Von Moderator, also von Interviewern wahrscheinlich gewohnt,
dass ja, er genau,
ausweichen
genau.
muss. Ne?
Und du musst nicht erklären, wir wollen auch nicht drüber diskutieren und wir werden nach dem A- oder B-Spiel. Kannst du dir gerne nochmal was rauspacken und was zu sagen? Du kannst aber sagen, ja, war nett. Aber du kannst dich am Ende des Spiels, und ich werde dir sagen, wenn wir es geschafft haben, nach 25 Fragen, das sind eigentlich nur 24, aber wenn ich gerade die Excel-Liste hier richtig sehe, erste Zeile ist eine Überschrift, A oder B, dann werden wir dann einfach zum nächsten Thema übergehen, wenn du magst. Oder du kannst nochmal kurz sagen, was denn das Schwerste für dich war oder so. Keine Ahnung.
Okay, ja. Wenn ich mich noch erinnern kann, ja.
Also, bist du bereit?
Puh, ja, ich weiß nicht, aber mach mal.
Dann beginnen wir das A- oder B-Spiel. Trump oder Putin?
Trump.
Habeck oder Baerbock?
Baerbock.
Klingbeil oder Merz?
Klingbeil.
Klingbeil oder Katharina Dröge?
Klingbeil.
Klingbeil oder Heidi Reicheneck?
Reicheneck.
Dienstpflicht oder Freiwilligendienst?
Freiwilligen.
Wehrdienst oder sozialen Dienst?
Sozialdienst.
Musik oder Kunst?
Musik.
Mathe oder Deutsch?
Deutsch.
Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Englisch oder Biologie?
Englisch.
Physik oder Chemie?
Chemie.
Chemie oder Informatik?
Chemie.
Chemie oder Publizistik?
Publizistik.
Elternabend oder Elternsprechtag?
C.
Das heißt weiter.
Regen oder Traufe? Nein, Elternsprechtag. So.
Elternsprechtag oder Tagesexkursion?
Tagesexkursion.
Tagesexkursion oder Klassenfahrt?
Tagesexkursion.
Holly Johnson oder Frankie Goes to Hollywood?
Frankie.
Deichkind oder Beginner?
Was war das Zweite?
Beginner.
Ah, Beginner. Deichkind.
Gore oder Gehen? Na?
Gore.
Depeche Mode oder
Pet Shop Boys? Nein, bleib noch.
Depeche Mode oder Pet Shop Boys?
Pet Shop Boys.
Ma oder Morrissey?
Ma.
Bernard Sumner oder Peter Hook?
Sumner.
ESC oder Festivals?
Festivals.
Du hast es geschafft.
Uiuiui. Das waren aber gute Fragen. Ich schon sagen. Also gute Auswahl. Also das, vor allem, wenn dann das gleiche mehrmals kam, ne? Und man sich dann nochmal festlegen musste und das nochmal gegenüber dem zuerst genannten nochmal abwägen musste, ne?
Ja. Ich schick's dir nachher nochmal als Screenshot.
Ich bin mir nachher bei Jan Klingbeil nicht mehr ganz sicher, weil das so schnell kommen musste. Also die, wo ich jetzt, wo man sich auch überlegen muss, ja, unter welchem Aspekt muss ich denn jetzt mich entscheiden? Rein optisch oder?
Ich war sehr enttäuscht, dass du nicht Katharina Bröhl gewählt hast.
Nein, ich war,
das ist da ja
war
meine ich auch zu, Heldin aus Ehrenfeld, aus meinem Wahlkreis. Ich habe für sie Werbung gemacht und alles, was sie alle zwei Tage sagt, ist Gold für mich.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt in dem Moment noch nicht schnell genug Katharina Dröge vor Augen gehabt. Deswegen so lange habe ich gedacht, okay, ich sage nochmal Klingbeil. Also da hätte ich mir wahrscheinlich auch für Dröge entschieden.
Ja.
Wenn ich, ja. Ich habe zweimal Klingbeil gesagt, nicht, dass man hier den falschen Eindruck bekommt.
Vorher war ja Klingbeil gegen Merz. Also
ja, sicher, gut. Sicher.
Das war ja aber sicher.
Auch das ist gar nicht so leicht, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist ja auch so ein, ja, wie soll man sagen, ne? Der greift jetzt nach der Macht, so, ne?
Ja. Und du hattest einen harten Start, ne? Also Trump oder Putin ist immer die letzte Frage. Bei A oder B war alles gesagt. Und zwar schon immer.
Ja. Ja, gut. Also dann nehmen wir das, in welchem Zusammenhang auch immer, kleinere Übel. Also ich glaube, unter Trump sind jetzt noch keine Regimekritiker vergiftet worden, ne?
Ja.
Oder sonst die schlimme Sachen passiert.
Weil nach und mehr tut diese Frage echt weh, ne? Also sich für einen entscheiden zu müssen. Ja, schön, dass du
das Ganze ja nur gemacht. Das keine weiteren Konsequenzen hat, sondern nur in diesem Rahmen dieses Spiels stattfindet.
Richtig.
Doch, das aber schön. Das hat und, Spaß gemacht.
Ja, und die Zuhörer haben was davon, glaube ich. Also mir hat es schon oft Spaß gemacht, im Alles gesagt Podcast dazuzuhören. Und ich glaube, das ist eine feine Sache. Und das sollten wir wieder tun. Also solltest du beim nächsten Mal vielleicht mit mir tun.
Also bei den, ich habe auch weil du vorher die Kategorien genannt hast, deswegen habe ich auch erst gesagt, ach so, das geht jetzt um Schulfächer. Geht jetzt gar nicht um die Sprachen an sich, Deutsch oder Englisch.
Ich habe angefangen mit Mathe oder Deutsch. Also da war
ja, ja, klar, genau. Ne?
Ja. Aber vorher kam ich aus dem Persönlichen, Musik oder Kunst. Das war ja eigentlich nicht Schule, ne? Sondern da ging es mir darum, wofür du dich mehr interessierst.
Ja, nee, das stimmt auch. Also habe ich auch nicht so viel Ahnung von Kunst und auch rein praktisch. Da würde ich doch eher dieses Spiel mit den Linien da bevorzugen.
Ja, schön.
Dann, mach dich auf die Revanche gefasst.
Ich bin gespannt. Und wichtig ist natürlich auch
dieser Duktus, oder Lackschuh.
Ne? Dieses harte, einfach abfragen und dann einfach nur genauso stumpf zu wiederholen und nicht zu erklären.
Ne? Mhm.
Das macht's auch aus. Ja. Ich habe noch einen Antrag zur Tagesordnung. Ich würde das nächste Thema überspringen und vielleicht irgendwann mal bringen, auch wenn es ein schönes Jubiläum ist, denn ein Kessel Buntes gut reinpasst, aber es ist streng genommen kein Follow-up und noch keine Nachlese, sondern was völlig Neues, das passt hier nicht rein und ich bin schlecht vorbereitet.
Gut, dann würde mir auch die Gelegenheit geben, mich darauf nochmal vorzubereiten, weil als du es vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ach ja, das ist ja ganz nett, ne?
Genau.
Da habe ich aber noch nicht für mich einlesen können. Hätte ich jetzt auch nur lauschen können.
Genau, das tun wir jetzt nicht, sondern jetzt gehen wir in unser letztes Follow-up-Thema, der auch in der letzten Frage vorkam. Du hast dich für Festivals entschieden, ne?
Ja.
Zu Recht. Hätte ich auch gemacht.
Ja. Also entweder zu Hause sitzen, ESC gucken oder nochmal so schön Festival Luft genießen.
Wie damals.
So wie damals, als wir noch jung und schön waren.
Ja.
Jetzt sind wir nur noch schön.
Genau. Gott, oh Gott.
Mhm. Ja, nee, worum wollten wir jetzt hier? Ja,
wir ESC, wollen jetzt ESC nachlesen, ne?
Genau.
Also, weil Festivals hatten wir gerade nicht.
Ja, ach ja, aber wir machen dieses Jahr, das haben wir versprochen, unser 20-jähriges Jubiläum des ersten Hurricane-Besuches.
Ja, auch wenn wir dieses Jahr nicht zum Hurricane gehen.
Nee, es sind ja auch die Leute schon 2005 sind ja gar nicht mehr da. Nee.
Das auch nicht, ja, aber wobei die Bands war gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber es ist wieder ein anderes Thema.
Ja, ja.
Beim nächsten Mal.
So, also du hast geguckt, ne?
Ja, sicher, du auch, aber du hast das Halbfinale geguckt, ich Finale.
Ja. Genau, also nicht in diesem Hype jetzt und diesen, ja, die Reihenfolge der Acts, ne? Man hatte die Einspielfilmchen und so weiter und die Moderationen von Thorsten Schorn, die sind ja im Wortlaut immer die gleichen natürlich dann auch wieder. Und ich weiß nicht, wie es bei den Moderationen waren, die waren natürlich dann wahrscheinlich anders, aber ich hatte das Gefühl, dass hier, das war ein nettes Team, so mit Hazelbrugger und Hazelbrugger halt.
Ja, die haben jeden Abend was anderes angehabt.
Ja, ja, hoffentlich.
Einmal das war sehr professionell, fand ich.
Kurioses okay. mit so CDs, glaube ich.
Ne? Mhm. So. Zweite Halbfinale, ja.
Ja. Ja, was fandest du erwähnenswert oder bemerkenswert? Sollen wir erstmal mit dem Ergebnis starten?
Ja, können wir machen. Aber ich wollte vorher noch sagen, wir haben einen Unterschied, nicht nur die Halbfinals und Finals. Du hast es mit Thorsten Schorn gesehen und ich habe es aber mit Jan und Olli, also Jan Böhmermann, Olli Schulz, den alten Hamburger, geguckt im österreichischen ORF beziehungsweise FM4 Kanal.
Also das ist den Ton gehört und das deutsche Fernsehprogramm geschaut.
Ja, es gab auch über die App, also in Österreich hat nicht alles ein Geo-Blocking, zum Beispiel ein ESC nicht, den haben sie genau in der Minute aufgehoben für den Stream, in dem es losging. Vorher war es noch ein Hype, wir kommen nicht rein. Aber genau in dem Moment, um 21 Uhr, als der ESC-Final losging, konnten wir alle in Deutschland dann den Stream mit dem Ton von Jan und Olli, die auch zwischendurch in der Kamera zu sehen waren. Die saßen in der Lounge über dem Green Room von den Albanern. Das war auch ganz total lustig, als sie dann sagten, da sind wir, mach mal Licht. Wir sind in dieser Box da hinten, wo die ja alle eingefärcht sind. Ne? Manche sind ja gar nicht so groß als Sendeanstalten und müssen dann irgendwie aus dem Keller senden oder so. Und aber was richtig groß war beim Finale, dass das Stadion, das Fußballstadion daneben, komplett voll war mit 35.000 Fans und den riesen Videowürfel in vier Seiten. Die haben
Rudelgucken hatten. Gemacht. Ah,
Rudelgucken, okay. Ja. Mhm. Das fand ich beeindruckend überhaupt. Also, was die Schweiz da aufgefahren hat und mit Geld machen kann. Und mit Konzentration.
Ja, die Schweiz hat ja einiges davon, ne?
Genau. Und sie haben es auch richtig eingesetzt. Man kann es auch verschwenden, aber ich fand es, man hat die Effekte von der Bühne, von der Moderation, von dieser Stadiongeschichte, alles, was sie da getan haben, gesehen. Ja, und dann kann man über vieles und nichts reden, glaube ich.
Ja, obwohl du gerade schon die Produktion ansprichst, ich hatte auch das Gefühl dieses Jahr wieder, als ich die Bühne gesehen habe, dass es von Jahr zu Jahr mehr Raum einnimmt. Ne? Mhm. Und LED, also irgendwann ist, glaube ich, der ganze Saal inklusive der Zuschauer aus LED-Oberflächen gemacht. Diesmal hatten sie ja nicht nur eine Bühne, sondern einen kleinen Steg rein ins Publikum zu einer weiteren, etwas schmaleren, aber das also längs den ganzen Raum fast ausfüllende Bühne mit einem riesigen Rahmen.
Genau, der Rahmen, der war irre, fand ich. Ne? Um die Bühne herum. Also das ist jedes Mal, wenn aus der richtigen Seite gefilmt wurde, das eingerahmt aussah. Also Wahnsinn.
Also ich glaube auch, dass das also fürs Fernsehen gemacht ist.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, wenn man da ist, hat man gar nicht mal so diesen super. Die super Illusion, ne? Die man hat natürlich diese Show und dann kann man auch gar nicht alles gleichzeitig sehen.
Ja, aber wobei ich kann es nicht mehr sehen, diesen Effekt, dass die Künstler auf der Bühne liegen, von oben gefilmt werden und dann aufstehen und ne, weil die Bühne ja auch LED ist. Und also
puh. Ja, teilweise sind sie kopfüber und dann sind sie doch nicht kopfüber und man weiß gar nicht, wo sie da sind. Also das ist alles ein macht ein bisschen schwindelig. Ne?
Ja.
Was ich aber auch denke, das verlangt natürlich von den Musikern, die ja manchmal ja auch jetzt nicht unbedingt die super Profis schon immer gewesen sind, auch einiges ab, ne, an Präzision, dass sie ja wirklich für jede Kameraeinstellung genau an dem richtigen Ort sein müssen, dass sie immer das gleiche Gesicht machen müssen, immer die gleichen Bewegungen und ne, das ist ja durchgedrillt.
Proben. Wie oft die das macht. Es gibt ja auch beim ESC immer diese Nachmittagsshow, wo das alles auch schon mal als Generalprobe für Familien, die da vor Ort sind, gemacht wird. Und das sehen wir ja gar nicht im Fernsehen, sondern wir sehen ja quasi die letzte Aufführung der ganzen Show. Und vorher gab es die Halbfinals, wo ja mittlerweile auch die Big Five mit auftreten, war ja früher auch nicht. Und und wir werden noch viele Sessions dazwischen auch nicht sehen, die gemacht werden. Also es ist richtig aufwendig, da die Künstler für eine Woche lang quasi an diesen einen Ort zu holen und zu arbeiten. Ja, auch das Timing muss ja unheimlich anstrengend sein. Da jeden dann nach und nach auf die Bühne zu schicken.
Genau. Was die auch teilweise da auf die Bühne hieven. Ne? Die müssen ja hier diese Finnen, die Schweden hatten eine ganze Sauna, einen ganzen Wald.
Das die hatten auch so, Background-Geschichten da gemacht und erzählt die Bühnenbauer, wie viel Zeit sie haben und in welcher Geschwindigkeit sie wo vorbeilaufen müssen, damit sie nicht zu sehen sind.
Ja, auch das, genau. Ne? Die Illusion muss bleiben.
Ja.
Es gibt ja so eine schöne Konzert-DVD von Peter Gabriel, um den auch mal wieder zu erwähnen. Das muss die Tour gewesen sein, nicht Secret World, sondern die danach zu dem Album Up. So viel hat er ja nicht, ne? Aber so Anfang der 2000er oder Ende der 90er. Also da sieht man zwei Ebenen. Einmal die Ebene über der Bühne und einmal die Ebene unter der Bühne. Es hat anscheinend viel Wert darauf gelegt, auch zu zeigen, was die Leute machen, die für seine Show arbeiten. Die haben so orangene Overalls angehabt. Die wurden jetzt auch nicht die ganze Zeit auch im Konzert vom Publikum versteckt. Aber man sieht in dieser DVD auch häufig so unter der Bühne, was da passiert, was die da alles hin und her tragen, wie die Kabel ziehen und so weiter. Ne? Also was für so eine Live-Produktion da alles nötig ist an helfenden Händen.
Ja, Respekt. Also das Peter Gabriel das zeigt ja auch, was für ein Teamplayer er ist, ne? und keinen Personenkult um sich herum aufbauen möchte. Ne? Sondern tatsächlich zeigt, was es bedeutet, so eine Show zu machen.
Ja,
spannend. Und da haben auch die Schweizer, finde ich, also einiges sich in die Karten gucken lassen und in verschiedenen Dokus und Einspielern und sonst was auch gezeigt, was da eigentlich getrieben wird, um diese Show so zu machen.
Und diese Einspieler ist natürlich auch immer Tourismuswerbung pur, ne? Was man alles Schönes in der Schweiz besichtigen kann. Klar, das kann man sich nicht nehmen lassen. Ne? Dafür hat so ein Land ja auch gewonnen.
Ja, das gehört irgendwie dabei, ne? Also, ja, so ist es. Wie bei den Olympischen Spielen oder so, keine Ahnung.
Ja. Also, ja, aber klar, wirkt, glaube ich, auch, ne? Wenn das nicht so teuer wäre da in der Schweiz, dann könnte man ja auch mal hinfahren.
Das stimmt. Aber du warst in Freiburg, ne? Das ist ja gar nicht so weit weg.
Ja, im Osterurlaub waren wir, also irgendwo zwischen Freiburg und Basel eigentlich, im Südschwarzwald da.
Ja. Und da gibt es ja auch viel Grenzverkehr, ne? Weil die Schweizer zum Einkaufen nach Deutschland kommen, weil da alles viel, viel billiger ist.
Ja, sehr. Ja.
Ne? Und man hat es mal schön und guckt sich was an, fährt man in die Schweiz.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas, also was sich preislich lohnen würde, in der Schweiz zu machen. Aber da gibt es ja wahrscheinlich Schokoladen, die du sonst in Freiburg nicht kriegen würdest oder so. Ne?
Nein, genau. Aber wahrscheinlich sollte man sich seinen eigenen Kaffee in der Thermoskanne mitnehmen und den nicht im Café für 12 Euro oder so kaufen.
Ja, das ist Wahnsinn. Das sind halt andere Maßstäbe, mit denen dort gemessen wird. Das sind ja auch ganz andere Einkommen, die man verdient.
Ja, ich meine, wenn man die in der Schweiz ausgibt, dann merkt man es wahrscheinlich nicht so. Aber wenn man in der Schweiz verdient und dann in Deutschland shoppen geht, dann hat man, glaube ich, einiges, was man zur Seite legen kann. Ne?
Ja, das
kann man
in der Schweiz ja ganz gut. Wir kennen das immer nur andersrum. Wenn wir ins Ausland gehen, das ist billiger. Ne? Also nach Tschechien, nach Polen oder vielleicht auch einiges in den Niederlanden günstiger ist als hier. Ne?
Aber, ja, wobei eigentlich, also gerade dieser Vergleich, da merkt man schon, dass wir hier doch eigentlich, gerade was sowas Lebensmittel angeht und so Dinge des täglichen Bedarfs, ne, schon ziemlich verwöhnt sind. Ne? Also geht man in den Niederlanden einkaufen, vergleichbare Produkte, denkst aber, okay, das könnte ich aber auch hier beim Rewe2go an der Tankstelle kaufen, ne? Dann komme ich auf den gleichen Preis.
Ja,
nicht ganz.
Aber das gleicht sich so ein bisschen an, ne? Aber tatsächlich in Prag, in der Innenstadt, ein Gulasch mit einem Weizenbier zu trinken ist immer noch, also Gulasch zu essen und Weizenbier zu trinken, ist immer noch viel günstiger als in irgendeinem bayerischen Dorf.
Ich habe gerade gefragt, was für eine Spezialität ist Gulasch mit Weizenbier in einem Glas.
Jam, jam.
Durch den Mixer.
Ja. Ach, gut, aber die Schweiz ist auch teuer und die Schweiz hat viel Geld. Genau, und das hat sie auch richtig genutzt.
Mhm.
So.
So, wir gehen mal Highlights. Also ich kann mich auch gar nicht mehr an alles erinnern. Ich musikalisch nix. Und das will auch was heißen, denn es ist. Ich habe bei den Halbfinals schon das Gefühl gehabt, vieles ist ziemlich belanglos oder austauschbar. Hat mir im letzten Jahr die Gesamtauswahl hat mir besser gefallen. Die haben auch häufiger noch mal im Auto gehört zur Spotify Playlist und da habe ich jetzt wenig gefunden, was mich dieses Jahr so sehr begeistert hat, dass ich dachte, das fand ich ganz nett, würde ich gerne noch mal hören.
Ja. Also die einzigen, die ich erwähnenswert fand, habe ich jetzt einfach mal bei uns in Workflow gepackt.
Ja, und, ich sehe.
Und noch ein paar Fakten, aber nur eigentlich zu A&T, also Arbor und Tünner, rausgesucht, die ich vielleicht erwähnenswert finde. Aber fangen wir an mit Ehre, wem Ehre gebührt, den Österreicher JJ.
Ja.
JJ als Kontertenor. Also das ist schon fast unfair. Der konnte so gut singen, ne? Und hat dann natürlich einige an die Wand gesungen. Kann man ganz fett so sagen.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass das viel ausmacht. Ne? Einfach diese Gesangsleistung, die da ganz hoch honoriert wird. Ne? Und das wird einem da auch so ein bisschen vor Augen bzw. vor Ohren geführt, dass das schon einfach eine sichere Bank ist, wenn man ein wirklich beeindruckender Sänger oder eine beeindruckende Sängerin ist, dass man sein ganzes Können da unter Beweis stellt. Ich glaube, das wird honoriert. Vielleicht nicht unbedingt vom Publikum so sehr, aber auf jeden Fall von den Jurys, die ja auch ja, natürlich sehr viel zum Erfolg dann beitragen. Ne?
Ja, ja. Da gab es ja ein paar Fälle, wo die Jury und das Publikum sich nicht einig waren und sehr weit auseinander lagen. Kommen wir gleich auch noch dazu. Was sagst du zu der musikalischen Leistung von Italien?
Also das bin ich eigentlich ziemlich sauer, dass der nicht gewonnen hat, weil ich denke, dass also was so als Song und als von ESC unabhängig auch hörbaren Songs da überbleibt. Das ist für mich einzig und allein, nein, fast, Italien. Aber ganz, ganz weit vorne, wo ich schon im Vorentscheid gesagt habe, also nee, bei den Halbfinals.
Hast du.
Bei Big Five, aber ist da auch schon dabei gewesen. Oder? Doch, Italien ist Big Five.
Ja,
oder?
Ja.
Ja. Ist Big Five. Dachte ich, ja, schön, ne? Das sieht aus wie der junge Peter Gabriel, gepaart mit David Bowie und ein bisschen Glamrock, ne? Das ist wahrscheinlich auch das, was er sonst so macht. Ich kenne den jungen Herrn, ich habe mich auch mit seinem anderen weiteren Oeuvre jetzt noch nicht beschäftigt, aber eine, ja, einfach eine super Piano-Ballade mit dem malerischen Titel, warte, ich schaue nochmal kurz, wie er hieß. Nämlich, genau, Volevo essere un duro. Dann, du hast mir einen Link zu dem Musikvideo dazu geschickt. Das war schön, da kann man Grammatik lernen, ne? Also italienische, ne? Volevo essere un duro. Ich wollte sein, ich glaube, das ist perfekt, ne? Ich wollte sein, essere un duro, ein harter Kerl.
Ah. Ja.
Wollte ich sein. Aber jetzt sitze ich hier in meinen engen in Glitzerhosen und dem weiß geschminkten Gesicht.
Ja.
Und singen diese gefühlvolle Piano-Ballade.
Ja.
Das, die habe ich sofort im Ohr. Das ist ein super Refrain. Das gefällt mir total gut. Hätte für mich den Sieg verdient gehabt. Immerhin Platz 5.
Ja, passt. Aber dann gibt es ja auch manchmal so Auftritte, die einfach nur also ein bisschen Quatsch machen. So ein bisschen Clownerie, ne? Beim ESC. So.
Ja, davon fand ich, waren diese einfach zu viele dabei.
Ja, also besonders zwei waren dabei, ne? Und einer kam aus Estland, auch mit Italienisch, wo ich mir danach haben sagen lassen, so grammatikalisch richtig ist das teilweise nicht, was Tommy Cash da gesungen hat. Aber ich fand die Bühnenshow und auch mit der Flitzerin schon ganz lustig.
Also ich glaube, das ist der mit dem Tanz da, ne?
Ja, genau, mit dem Knie-Wackeltanz.
Ja, das ist wahrscheinlich auch für TikTok gemacht, ne?
Ja, genau. Das passt in die Zeit. Das kannst du in 5 Jahren nicht mehr bringen. Und vor 10 Jahren hätten wir gesagt, hä, was macht der?
Ja, sollen sie alle nachtanzen, ne?
Genau. Was habe ich als nächstes aufgeschrieben?
Meine Maus macht schon wieder hier nichts mehr, ne? Deswegen.
Arbor und Tünner habe ich geschrieben. Ja. Da habe ich mal ein bisschen geguckt. Arbor, wie kommen die darauf? Die beiden heißen ja nicht wirklich so. Ne?
Das heißen nicht Arbor und Tünner?
Sie heißen Attila und
Tünde. Ja, okay. Also schon nah dran, ja.
Ja, beide in Wien geboren. Genau. Und Arbor, was ist Arbor? Die Wikipedia sagt mir, dass das ein in Indien lebender Stamm ist, der Loba. Muss nicht unbedingt sein. Untergruppe der Nordassam-Sprachen. Aber und das Meerweib. Aha. Höfischer mittelhochdeutscher Roman aus dem 14. Jahrhundert. Und da bin ich aufmerksam geworden. Mittelhochdeutsch, also Österreicher, die nach Deutschland kommen und sagen, wir machen einen ESC-Auftritt für euch, und nehmen sich einen mittelhochdeutschen Namen.
Aber haben sich darüber hinaus auch noch ungarische Wurzeln?
Oder? Ja, der Papa, ja, ja, der Papa. Mhm. Eine Seite österreichisch, die andere, ich glaube, die Mama ist aus Rumänien.
Mhm.
Ja? Sehr, sehr schön, finde ich auch total super. Ne? Also ESC und so europäisch breit aufgestellt, die Familie.
Ja, ja, also ist ja das Ganze auch binnenpluralistisch hier.
Absolut, mit da stehe ich voll hinter. Ich bin kein Nationalist, der sagt nur Deutsche für Deutschland. Das ist Quatsch. Also wer das sagt, schaltet sofort ab. Hier, tschüss, brauche ich nicht.
Da diskutiere ich nicht. Ein großes Bundesfest, ne? Genau wie genau. Hier unser Spiele-T-Shirt.
Richtig, genau. Genau, und die erhielten als Geschwister damals schon klassischen Musikunterricht, Attila Cello und Tünde, ab dem 9. Jahr Querflöte.
Mhm. Und aber was hat es jetzt auf sich mit diesem Arbor und dem Weibstück,
das,
was das stutzig gemacht hat?
Ja, aber mittelhochdeutsch. Kollege, also wir sind hier, also ich finde das so Bildungsbürgertum, weißt du? Also weiß denn in Deutschland, was Mittelhochdeutsch bedeutet? Also ich finde, diese Österreicher und die Familie, wo die Kinder schon sehr musikalisch aufwachsen, mit Querflöte und Cello, und der Papa war schon, keine Ahnung, jüngere Schwester spielt Geige, Tünde,
Konzertmeister
studiert, oder so, Psychologie, Attila, Maschinenbau, also das ist alles so, ne, das ist wirklich Bildung hoch drei, was die ausstrahlen, finde ich.
Ja,
okay. Und es ist also nicht hier Baller von Stefan Raab, finde ich. Das ist ein Bruch für mich.
Okay, also viele Subebenen, ne, wo man auch einiges zu finden hat, der sich da etwas, ja, der Tieferes sucht, wird Tieferes finden. Ja,
ja, genau. Und die sollen ihren Weg gehen. Also ich finde, die haben es ja schon gemacht als Vorgruppe von Nina Chuba, sind mit der gleichen Plattenfirma, nutzen die gleichen Gesangs-Voice-Effekte, damit man ja, was kaschiert, ja, du hast es gesagt.
Ja, das geht ja heutzutage ganz gut, aber das ist halt das, was nicht, anscheinend das ist, was erzählt, ne, weil, also andersherum.
Der Effekt funktionierte auch live nicht. Ne? Sie musste, glaube ich, wirklich live singen und leider hat man das gemerkt. Und es gibt Aufnahmen.
Also war so ein bisschen overgedubbt, ne?
So. Ja, genau, es gibt Aufnahmen im Netz, wo man von diesen Live-Auftritten nur die Stimme hört.
Oh.
Und das ist gemein. Und dann merkt man natürlich von der Musik kaschierenden Momente, ne? Also dass da was fehlt.
Ich glaube, das ist natürlich ein schwieriges, also wir analysieren das jetzt ja gerade so ein bisschen. Ja. Also ich würde sagen, schwieriger Standing. Wer es leichter hat mit, oder beziehungsweise wo nicht so sehr die das Gesangstechnik oder das Können.
Ja.
Wichtig Talent. Ist, das ist eher bei den lustigen Songs. Ne?
Genau, die dürfen das. Die dürfen Quatsch machen.
Also man muss entweder amtlich singen oder man muss lustig sein.
Genau.
Aber nicht so wischiwaschi zwischendurch und denkt, das ist ein super Song, da kommt sie aber nicht so auf die Stimme an. Nee, das kommt dann leider schon sehr auf die Stimme an. Und dafür war der Song vielleicht nicht prägnant genug.
Auch die Bühne schon nicht.
Ja,
also mit dem Ghetto-Blaster, also ich fand den ein bisschen schwach.
Ich glaube, die Hälfte des Songs war sie auch hinter dem Ghetto-Blaster, ja, ne, und dann ist sie irgendwann nach vorne gekommen.
Genau.
Da war es schon wieder halb vorbei. Man sah viel Cello, hörte auch einiges an Cello.
Ja, ja, und Abo hat aber besser performt, weil das mit dem Cello besser funktioniert hat, mit dem einen Betten und den beiden. Das war ja noch beim Vorentscheid noch schwacher.
Ja. Nee, das wurde auch mehr in Szene gesetzt, weil es auch am Anfang des Stück auch solo klingt. Ne?
Richtig. Ich glaube,
in der Radioversion ist dieser Anfang auch rausgeschnitten. Ne? Da geht es sofort auf die 12. Aber in der SC-Version. Wo eigentlich komisch, ne? Eigentlich bist du ja da eher gekürzt, ne? Aber
stimmt. Ich bin ja genau 3 Minuten 30, glaube ich, oder so.
Ja. Ja, aber das. Ich fand den Song gut, er hat eine gute Hook und ist auch als Song gut strukturiert, ne? Er baut so ein bisschen auf zum Refrain. Es ist nicht eine super komplizierte Melodie, aber sehr eingängig. Ich finde, da ist eigentlich nichts dran zu kritisieren. Auch dieses Ballalalala, das ist halt so diese Hook, die das Alleinstellungsmerkmal dieses Songs ist. Ne? Und, ja, gut, 15, egal. Ich habe den Podcast gehört von Kalkofe und...
Ja, ich auch.
Kalkofe und
Welke.
Und Welke.
Kalk und Welk. ARD Audiothek.
Der Boomer-Podcast. Wo sie sich ein bisschen darüber ausgelassen haben, wie Stefan Raabte mit diesem Nicht-Sieg umgegangen ist, also beziehungsweise wie er damit nicht gut umgegangen ist.
Ja.
Und das Problem darin halt einfach bestand, das würde ich aber auch so sehen, dass es von Anfang an halt mit dieser ganzen, ich mache das hier zur Chefsache, ne, viel zu sehr aufgebauscht wurde. Ne? Die haben die Messlatte viel zu hoch gehängt und dann ist es natürlich sehr, sehr schlimm, ne, für jemanden, wenn man diese selbstgestreckten hohen Ansprüche dann nicht erreicht. Ne? Und das ist ja auch gar nicht so einfach getan, wie gesagt. Und es wurde nicht erreicht. Und jetzt hat er wohl wie so Politiker dann gesagt, ich nehme alle Verantwortung auf mich und ach Gott, ach Gott, ach Gott. Es ist doch einfach nicht so, man muss es doch nicht so ernst nehmen.
Ja, aber das ist genau der Unterschied. Ne? Also es ist ein Wettbewerb, ein Gesangswettbewerb und die Musiker sollten das auch genießen, auf so einer großen Bühne spielen zu können und entsprechend einen schönen Abend zu haben, Party zu machen. Bei diesen Herrn Raab merkt man tatsächlich, dass er ja dann Ehrgeiz an den Tag legt, der so übersteigert nicht angebracht ist.
Nein.
Sehe ich ganz genauso wie du.
Ja. Also die sagt mir, glaube ich, auch, gewinnen kann er gut, verlieren, naja, dann nicht so.
Ja, ist ein bisschen überspitzt, aber das sollen die machen, die beiden. Und ich mag die auch, die habe ich seit ein paar Wochen auch wieder im Ohr.
Ich glaube, das höre ich jetzt auch nochmal öfter.
Ja. Kann man schon machen.
Immer ganz schlagfertig, ne?
Richtig. Richtig. Was ist denn noch zu Finnland zu sagen, außer ich komme?
Ja, da würde ich auch lieber sagen, nicht ich komme, sondern du gehst mal lieber schön nach Hause. Ja. Was sollte das denn? Das ist ja auch wieder sowas, das einfach nur auffallen möchte und durch ein bisschen
sehr platt,
Zweideutigkeit, ne? Sehr platt sein. Ja. Und dann hat hier, wie heißt er nochmal? Thorsten Schorn in seiner Moderation auch noch diesen Gag untergebracht, also um so ein bisschen die Replik darauf, was sie da zeigt. Am Ende sitzt, sie reitet auf einem großen goldenen Mikrofonständer, aus dem am vorliegen
Funken flügen. Nicht ganz so möglich mit dem Ding.
Ja, und dann sagt er noch, da muss sie doch mal einer runterholen. Und das, der Peneda-Humor
kennt keine Grenzen. Da haben wir den Phallus-Humor.
Ja.
Ja, diese Mikrofonständer-Rakete mit den Sprühfunken, also ist alles schon, und ich meine, jeder soll ja auch anziehen können, was er möchte und auch Spaß haben dabei, aber es ist tatsächlich auch der Provokation willen gewählt, ne? Und
und dafür finde ich die Provokation einfach so platt, ne, dass man sagt, oh, wir machen ja diese sexuellen Anspielungen und das. Ja,
wir haben doch nicht
1980. Das ist vielleicht ein Skandal. Wollte ich gerade sagen, haut doch keiner mehr hier vom Hocker, ne? Ja, und dann ist es eher ein bisschen peinlich, weil man so diesen Schritt weitergeht und denkt, man könnte damit jetzt irgendwie ein bisschen frivol, ein bisschen Skandal auslösen oder allein der Gedanke, dass das so geplant ist, ist dann wieder peinlich, finde ich eigentlich.
Ja, aber es ist für mich immer noch ein Rätsel, wie die Finnen da drauf kommen, dass man das mit einem deutschen Ausspruch, also vor allem, warum deutsch? Ja, das kriege ich noch nicht den ganzen in den Kopf.
Naja, vielleicht sind das diese Dinge, die mit international mit Deutschland so ein bisschen assoziiert werden.
Wird das? Also das wusste ich bis heute nicht.
Also um sich über Deutsche lustig zu machen. Das sind ja so diese Klischees, dieses Platten.
Die Deutschen müssen alles kommentieren, selbst wenn sie kommen.
Es gibt doch diese Filme, wie heißen sie denn gleich, die Unterhosen, die Lederhosenfilme oder sowas, ne?
Schulmädchenreport.
So, vielleicht ist das ja viral gegangen. Schulmädchenreport und solche Sachen. Ne? Also das ist wahrscheinlich das so.
Das wird sein. Aber da sind wir dann voll in den 80ern, RTL, 1984. Wie heißt der Herr Thoma, letztens gestorben?
Rip Thoma, ne?
Ja.
Hab ich.
Thomas? Nee, doch, Dieter?
Thoma, ja, der Thoma von RTL.
Der Thoma.
Ja, und dann natürlich auch noch mit Militärische, ne? Und ein bisschen Domina und so. Das ist, glaube ich, das, was mit Deutschland ganz gut. Und so Bands wie Rammstein und sowas, ne? Das,
ja, martialisch. Das kommt,
glaube ich, so alles in diese Ecke, ne?
Vielleicht verstehen wir das falsch. Und das ist eine versteckte Rammstein-Kritik.
Also eine Hommage vielleicht.
Ja, eine Hommage an Herrn Lindemann.
Ja.
Ne, Lindemann? Jetzt Lindemann oder Lindemann?
Nein, das ist natürlich Till Lindemann? Aber nicht Lindemann, nein. Das
nee, Lindemann ist, glaube ich, richtig. Lindemann ist doch der Fraktionssprecher der größten deutschen Partei im Bundestag.
Ja, der größte, nicht der zweitgrößte. Stimmt, erstmal im Bundestag, ja.
Furchtbar. Israel.
Ja, Israel habe ich jetzt gar nicht mehr so im Ohr, die sind, glaube ich, Zweite geworden, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schmachtfetzen wieder, ne? Ich kann es leider nicht.
Genau, Schmachtfetzen aus Israel, gut vorgetragen, fand ich eigentlich solide, kann man so machen, ohne das da genauer erklären zu können, warum. Ich fand, es ist natürlich jetzt jedes Jahr auch so ein bisschen die politische Frage, ne? Auf die Teilnahme von Israel am ESC. Möchte ich gar nicht tiefer darauf eingehen, habe ich eine Meinung zu, tut ja aber nichts zur Sache.
Ich merke mir die für die 25 Fragen. Mein Lieber.
Israel-Teilnahme oder keine Teilnahme?
Da muss man ein bisschen knackiger formulieren.
Mal richtig, gucken. Das habe ich, hab ich auch gefeilt an meinen Sachen.
Das war nicht ich finde, das ist so eine Sache, also meine Meinung dazu ist, man kann eigentlich keine, also man kann darauf zu keine richtige Antwort finden.
Genau. Das ist so. Und wenn man sucht, kann man eine finden, aber dann 3 Minuten später muss man eigentlich davon abgehen, wenn man nicht verbohrt ist und nicht 3, 4, 5 Ebenen ignoriert.
Ne? Ja, aber vor allem, weil man kann in diesem Rahmen eines Gesangsfestivals europäisch und da die Nationen, da stehen nicht für das, was sie eigentlich politisch als Nation, aber auch nicht die ganze Nation, sondern nur ihr Premierminister.
Richtig. Stehen, ne? Und selbst die eigene Bevölkerung geht ja gegen den Premierminister und seinen Krieg auf die Straße. Ne? All das verkürzen manche Menschen und das ist natürlich dann Quatsch. Und dann sich beim ESC ins Publikum hinzustellen und dann zu buhen, nur weil da die falsche Flagge vorne ist, das ist Rassismus.
Ja. Und Whataboutism, weil auch natürlich häufig als Pseudo-Argument ins Feld geführt wird, naja, Russland darf ja auch nicht dran.
Genau, sein. Musste ich auch gerade dran denken. Und das ist natürlich was, also es ist nicht was anderes, wir können was vergleichen, aber wenn wir das mal auseinandernehmen, und das wird jetzt eine Viertelstunde dauern, dann würden wir am Ende 2 unterschiedliche Fälle haben. Und deswegen ist die Entscheidung so, wie sie ist. Es sind Sendeanstalten, die sich da zusammengeschlossen haben, die zur Eurovision, die eine Entscheidung gefällt haben. Wir haben die gar nicht zu treffen. Wir haben da auch.
Nein.
Also, wir können eine Meinung haben.
Aber keiner sollte da irgendwie in eine Ecke gedrängt werden und dann irgendwie zu sagen, so. Aber indirekt wirst du damit doch sagen, dass du diesen Krieg in Gaza rechtfertigst.
Ja, danke. So einfach ist die Welt nicht.
Ja.
Ja? So, lass uns lieber Luxemburg sagen.
Dann lass uns lieber Luxemburg sagen. So, dann muss man auch noch mal kurz.
Luxemburg erklärt doch niemanden den Krieg.
Oder marschiert auch irgendwo ein. Für Luxemburg, glaube ich, nicht. Haben die auch eine Armee?
Oh, Luxemburg. Das war dieser 50er, 60er Jahre Petticoat-Song. Die Hommage an
Edith Piaf wahrscheinlich.
Ja, so, in die Richtung ging das. Das fand ich sehr nostalgisch und auch rein bühnentechnisch sehr schön gemacht.
Gut gesungen. Sie liegt am Anfang, glaube ich, auf der LED-Bühne.
Ja, gut.
Weil sie in der Luft hängt.
Ja, das geht.
Habe ich das überhaupt gesehen?
Tja.
Habe gar nicht so bekommen. Jetzt sitzt sie auf so einem Stuhl. Ja. Naja, klar. Die liegt da auf dem Boden wieder und jetzt ändert sich das Bind und sie wird hochgehoben. Ah, sie ist auf dem Steg vor der Bühne.
Ja, genau.
Und sie macht so ein bisschen Puppet on a String-Bewegung.
Mhm, genau. Richtig, richtig. Das fand ich originell. Also, das kann man mal so machen. Ich meine, wir sind beim ESC. Wo denn sonst, wenn nicht da?
Ja, und wo sonst, wenn nicht da, wird so ein bisschen Chanson gesungen, ne?
Richtig.
Aber mit Elektro-Disco-Beat im Hintergrund.
Ja.
Genau, ich wollte ja eigentlich. Ich hatte ja.
Ja?
Ach, jetzt weiß ich wieder. Doch, das habe ich zwar wieder vergessen, aber. Na, 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 na.
Würde ich privat nicht hören, aber für ein ESC fand ich das eine gute Nummer.
Ja.
Meine Meinung.
Ah, Zauberkleid.
Ja, natürlich.
Und dann macht sie so ein glitzerkurzes Ding an.
Oh, wie viele Zauberkleider hatten wir? Nicht viele. Aber das ist, glaube ich, das Beste.
Nee, die macht das gut, die macht das nach allen Regeln der Kunst.
Ja.
Also die hat es verstanden, wie es geht. Deswegen, also ja, finde ich gut. Fand ich wahrscheinlich gut, hab's schon wieder vergessen.
Das wird hier nach der Folge auch wieder alles gelöscht bei uns.
Finnland, Luxemburg, Schweiz kommt
jetzt. So, die Schweiz war bei der Jury auf Platz 2. Und das war solide vorgetragen, gesungen, aber ein sehr nüchternes Bühnenbild und mit nur einer Kameraeinstellung gefilmt.
Ja, und das ist so ironisch, weil gerade die ist dann, glaube ich, ausgefallen. Ne?
Ja, sowas auch, ja. Und das hat das Publikum überhaupt nicht honoriert. Ja, und da kommen wir gleich nochmal vielleicht an die Kritik an dem Publikum, an dem Voting. Weil die Jury vergibt ja Punkte von 1 bis 8, dann 10 und 12. Ja? So weit, so gut. Dass man das 1:1 überträgt, auf ein Televoting vom Publikum. Das heißt, dass derjenige, der in allen Ländern auf Platz 11 kommt, am Ende 0 Punkte bekommt. Mhm. Das war bei der Schweiz so. Die haben 0 Punkte bekommen. Egal, ich weiß nicht, auf welchem Platz die gelandet sind, aber können ja auch weiter unten manchmal gewesen sein.
Aber so, weil es im Prinzip ja nur 10 Plätze gibt, aber genau, der Neute kriegt,
aber es nehmen 25 teil. 12. Aber es nehmen 25 teil. Warum kriegen 15 immer 0 Punkte?
Mhm.
Das ist doch Banane.
Und das ist, die stimmen ja einfach, ja.
Und die Schweiz hat 0 Punkte bekommen vom Publikum.
Mhm.
Für, also ich weiß nicht, ob zu Recht, aber ich fand das total irritierend.
Mhm.
Ne? Vor allem mit der mit dieser Spannung, die am Ende der Show ja aufgebaut wird, ne?
Hm.
Das war wie letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, dass dann von unten durch, nach oben nochmal das Publikum
durch die Gegend rutscht, ja.
Genau, und das rutscht durch die Gegend, dann weiß man am Ende, ah, es können nur noch die drei sein.
Ne? Ja, ja, genau, so viele Punkte überhaupt noch zu holen und genau. So wie es damals bei Lena war, die ist nicht mehr einholbar. Und
ja, nee, genau, das gab es dieses Jahr nicht. Das war viel enger und bis zum letzten Moment wussten wir nicht, ob JJ gewinnt.
Hm. Ja?
Aber als wir wussten, die Schweizer kriegen 0 Punkte, war der Drops, nee, noch nicht gelutscht, weil klar in der Zwischenzeit ja, glaube ich, Israel auf Platz 1 war.
Hm.
Ne? Bevor Österreich die Punkte bekommen hat. Genau. Dann gab es noch ein 1:1. War schön spannend, aber für die, die 0 Punkte bekommen haben vom Publikum, fand ich das extrem unfair. Hm.
Ja. Was ist denn eigentlich? San Marino war auf Platz 26 diesmal. Mhm.
Tja, auch der dritte italienische Song, ja.
Ja.
Nach Estland, ja, gut, in Italien.
Ja, ansonsten ist es weiß wirklich was mich jetzt, ja, ganz spontan fällt mir da auch nichts mehr ein. Island, waren das die mit diesen lustigen Elfendinger? Nee, ach, das waren also zwei Zwillinge, müssen auch mal dabei sein, ne? So Typen, die so gleich aussehen.
Genau, das war, ja, und wir haben auch Schweden noch nicht, die Sauna-Geschichte noch nicht erwähnt.
Ja, stimmt, die Sauna-Geschichte. Finde ich aber echt auch überhaupt nicht erwähnenswert. Also gut. Ich weiß auch gar nicht, warum das von vornherein so gehypt wurde. Es war immer ein Polka-Song. So folkloristisch.
Ja.
Da kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß auch nicht, wer sich davon so begeistern lässt.
Ne?
Nur weil es so lustig war, so originell, dass die in der Sauna saßen und über die Sauna gesungen haben. Also ich meine, das ist doch bei Schweden jetzt auch nicht so überraschend. Also
irgendwie nicht.
Nee.
Nee.
Also ich sag mal, Leute, nächstes Jahr bitte, macht mal ein bisschen was gewagteres, abwechslungsreicheres.
Und das,
und mehr Songs.
Genau, Songs. Also für die deutschen Vorentscheid richten wir diesen Appell natürlich an den SWR, der zum ersten Mal nach dem NWR jetzt übernimmt.
Mhm.
Also seine Mitgliedschaft in dieser Eurovision. Ich habe keine Ahnung, was das ändert, wenn die wieder irgendjemanden suchen wie Raab und Frau
Schöneberger.
Genau, dann ändert sich natürlich nichts.
Nö,
im Vorentscheid. Aber
genau, sie sollten vielleicht einfach mal das ganze Konzept mal überdenken. Wieder von vorne. Vielleicht haben sie andere Mittel, vielleicht haben sie da ja andere Profis an der Hand, das Ganze etwas anders aufzuziehen.
Ja, mal schauen. Ich wüsste nur nicht, wo die herkommen sollten. SWR, Moment, haben die noch irgendwie, die haben doch auch Musikpodcasts im SWR, oder nicht?
Also sie haben auf jeden Fall das Ding.
Die ja, gut. Welle,
aber das ist, glaube ich,
eher vom so Southside cool. Festival, um das mal kurz erwähnt zu haben. Ja.
Ach, warte mal, der Musikpodcast, ist das diese...
Ja, genau der.
Klassiker-Alben?
Ich glaube, der ist das. Der ist ein SWR-Podcast.
Ja. Also, ja, gut, da haben sie zumindest musikalisch versierte Menschen
so
in der Redaktion.
Und die muss man nochmal zu Wort kommen lassen.
Hm.
Nachdem Peter Urban, der ja immer noch für den NDR was macht, ja jetzt so lange auch moderiert hat, und vielleicht auch im Hintergrund auch ne, den einen oder anderen Tipp gegeben hat, was man machen könnte im NDR. Wer weiß das schon.
Mhm.
Mal gucken, was der SWR da macht.
Ja, also immerhin bleibt es ja spannend. Und ja, das ist lustig. Ne? Die müssen ja gar nicht so weit ziehen. Jetzt geht's nach Österreich im nächsten Jahr. Da können die einfach ihren Rahmen rüberschieben.
Das ist schön, ja. Das ist schön, aber... Aber wenn es nach Wien macht, dann ist es ganz schön weit rüber. Man weiß, man täuscht sich manchmal, wo eigentlich Wien liegt. Ich bin ja einmal hingefahren, das war 2001 im Sommer. 2001, Oktober war es schon. Das war kurz nach den Anschlägen. Und ja, das war schon weit. Ich habe von Osnabrück einen neuen Firmen-Smart hingebracht. Zusammen mit einem Mitstudenten. War ein schöner Studentenjob, ne, fürs Wochenende mit dem Firmen-Smart hin und zurück. Ich weiß nicht, wie wir zurückkam. Keine Ahnung.
Ja, wir sind mal geflogen von Dortmund aus. Ne?
Ja. Geflogen nach Wien bin ich noch nicht. Ich bin immer nur noch nach Edinburgh geflogen oder von Edinburgh zurück und einmal nach Detroit und zurück von Chicago.
Mehr könnte auch aus Düsseldorf gewesen sein, aber es tut ja auch nichts zur Sache.
Ja, von Schiphol bin ich auch mal nach Edinburgh geflogen.
Ja, Amsterdam. Ja, ich auch, ja.
Richtig. Ja, damals. Gut, jetzt ist aber langsam hier dieser Knopf, glaube ich, fällig.
Ah, halt. Ja, wir müssen noch kurz sagen, was noch am Mach war. Und das hat vielleicht für die nächste Episode Folgen.
Ja.
Wir sprechen auch gerne über die Band Sparks.
Ja.
Hat ein neues Album am Start.
Das heißt Bad.
Ja.
Richtig,
habe ich denke, das werden wir in einer der nächsten Episoden ausführlich besprechen, denn es ist noch zu neu, als dass ich es komplett gehört habe, hätte.
Geht mir ehrlich.
Ja. Also, es steht auch noch ein Konzert am 1. Juli.
Oh ja, in Kölle.
Ja, ich denke, wir werden uns hier wieder hören auf dieser Welle noch vor dem Konzert.
Ja, glaube ich auch.
Vielleicht können wir die Episode so gestalten, dass wir nach dem Konzert mit Konzert und Review und alles hier. Na, mal gucken, wir überlegen, wie wir das machen, wie wir die Sparks unterbringen.
Schauen wir mal. Ihr seid ja eh alle zeitsouverän dabei. Für euch ist schon 2026. Macht es gut.
Und tschüss.